Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi.
Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Zelluloid.
Liebe Menschen.
Zelluloid Podcast. Ahoi. Das ist ein großes Ding.
Herzlich willkommen, liebe Kinder. Gebt schön Acht, wir haben euch etwas mitgebracht. Und zwar den Zelluloid Podcast Nummer 36. Und heute habe ich bei mir, eigentlich hätten wir Victor bei uns gehabt, aber irgendwie ist der verschollen. Vielleicht kommt er noch während des Podcasts. Und aber dabei habe ich auf jeden Fall aus Sturgert, aus dem Sturgerter Kinderzimmer, Khalil Böller.
Hi.
Und aus dem Dortmunder Ruhrpott Fabrik grauen Kinderzimmer meldet sich Carsten Pohl.
Ja, ich muss noch kurz meine Legos wegräumen. So, kann losgehen.
Und wie ihr an diesem geckigen, spaßigen Intro erkannt habt, geht es heute um die Filme unserer Kindheit. Bevor ich dazu noch was sagen möchte, möchte ich euch alle nochmal auf das inzwischen doch recht interessante Diskussionen liefernde Forum aufmerksam machen. Zelluloid.de ist die Website und da gibt es die Shownotes, da gibt es Links zu Filmen, Amazon-Links zu Filmen, die wir vorgestellt haben. Ihr müsst also nicht mehr mühevoll mitschreiben. Und da gibt es auch ein Forum, wo ihr mit uns und anderen Zelluloid-Hörern diskutieren dürft. Und wer sonst noch auf dem Laufenden gehalten werden möchte, kann natürlich bei facebook.com/Zelluloid Mitglied werden und da kündigen wir oft auch neue Themen an. Aber auch im Forum gibt es Zelluloid-Threads zu den einzelnen Podcasts, wo ihr sagen könnt, wie sexy ihr meine Stimme findet und wie unsexy ihr Schwäbisch findet, zum Beispiel. Meine kleine Finte zu platzieren. Schwäbisch ist die sexyste Sprache, die da ist. Wo da ist, Entschuldigung. Heute geht es um die Filme unserer Kindheit. Was mir beim Nachdenken über Filme und in unserem Fall wohl dann auch oft Serien der Kindheit aufgefallen ist, ist, dass man als Kind natürlich Filme völlig anders erlebt. Also zu meiner Kindheit gab es auch zum Beispiel nicht diese unsäglichen Promo-Filme, die sich Making-ofs nennen, aber in Wirklichkeit die Schauspieler immer nur sagen, dass es der tollste Film ist, an dem sie je mitgearbeitet haben und wie schön es doch ist und mit den anderen Kollegen und dass da so eine einzigartige Chemie am Set war, aber wo man viel hinter den Kulissen gesehen hat, aber als Kind, da hat man das noch geglaubt, wenn so eine Pippi Langstrumpf vor so einem Greenscreen wie eine Bescheuerte im Hopser des Lauf gelaufen ist, dass die wirklich so schnell rennen kann wie ein Auto und ähnliches. Also man war wesentlich unvoreingenommener und auch leichter zu manipulieren von den bunten Bildern, die da über die braunsche Röhre flimmerten. Braunsche Röhre für die Standard-Zelluloid-Hörer, das sind diese Fernseher, die ungefähr fünfmal so tief sind, wie die Fernseher, die ihr heute zu Hause stehen habt. Und die ein dickes Glas vorne hatten mit einer leichten Wölbung darin, sehr sexy. Vor allem, wenn man mit den Fingern rankam oder mit dem Arm, dann gab es so ein knisterndes Gefühl. Kennt ihr das? Wisst ihr, wovon ich spreche?
Oh ja. Ja, so und, eine statische Elektrizität darüber. So ein
würde ein wissenschaftlicher, beflogener Nerd sagen.
Nein, wissenschaftlich bin ich nicht. Aber vielleicht müsstest du auch noch den Begriff des Zurückspulens kurz erklären.
Oh ja, genau. Damals gab es etwas, das hieß Videokassetten. Das ist ungefähr doppelt so, dreimal so groß wie eine DVD-Hülle. Und wenn man am Ende von einem Film war, musste man zurückspulen, um ihn nochmal zu gucken. Man konnte nicht skippen. Es gab keine Szenenauswahl. Und manchmal hat er das untere Bilddrittel so eine hübsche Halfpipe-Kurve gemacht Richtung Rand. Und das hat einen aber nicht gestört. Dann ist man nach vorne zum Videorekorder gestürzt und hat auf den Knien wie verrückt an dem Tracking-Schalter rumgemacht, was meistens nichts geholfen hat, außer dass mal kurz so ein Sandsturm übers Bild ist. Und wenn es dann wieder so war wie vorher, hat man schon gedacht, man hat was verbessert. Und das Schöne ist, deswegen gibt es auch bei Blockbuster in Amerika, wo ich oft meine Sommerferien bei meiner Tante verbracht habe, da stand auf den Kassetten nämlich immer Be Kind, Rewind. Und mein Onkel hatte was Sensationelles. Der hatte nämlich eine Rückspulmaschine übrigens. Also übrigens, da hat man einfach Videokassette reingemacht und die hat sofort angefangen zurückzuspulen. Wenn sie fertig war, ist sie so wie so ein Toaster nach oben geschnalzt. Und das hieß, man musste nicht 10 Minuten warten, bevor man den nächsten Film reinlegen konnte, was dem amerikanischen Guckverhalten natürlich sehr zugute kommt.
Ich meine, was man da vielleicht auch noch dazu sagen könnte, war, wie teuer das Zeug damals war.
Ja, also 50 Mark hat man dafür so einen Film bezahlt, ne?
Ja, und noch viel schlimmer, was man für die Geräte bezahlt hat. Also ich werde, wenn ich es finde auf meiner Festplatte, ich habe alte Katalogscans aus den 80ern mit den ersten Videorekordern. Und diese Dinger haben 2000 Mark, 1500 Mark. Also es war richtig, richtig viel Geld, wenn man das heute vergleicht mit einem DVD-Player im Baumarkt für 25 Euro. Das war also schon eine Anschaffung fürs Leben.
Ja, aber trotzdem hatte jeder White Trasher lange vor mir einen Videorekorder zu Hause stehen. Wir waren echt die letzte Familie in Deutschland, die einen Videorekorder hatten.
Also falls es dich tröstet, meine Eltern haben einen Videorekorder zwar gehabt, aber die hatten ihn fieserweise abgeschlossen. Also man ist nur rangekommen, wenn man gewusst hat, wo der Schlüssel war.
Dieses andere Format, Betamax, oder wie hieß das?
Ja, also nee. Betamax hatten wir und war technisch das definitiv bessere Format, aber dann leider halt auch nicht so die große Filmauswahl in der Videothek.
Also ich hatte immer auch Betamax-Filme in der Videothek damals.
Ja, es gab welche. Also bis irgendwann dann wurden sie halt irgendwie alle verkauft. Dann konntest du dann auf dem Grabbeltisch irgendwie Betamax-Kassetten für irgendwie, was weiß ich, wenig Geld kaufen. Hauptsächlich so Ausleihfilme gab es dann später gar nicht mehr. Aber man konnte sich sicher sein, dass man das technisch bessere Format hatte. Aber naja, davon hatte man nicht viel.
Also ich möchte noch, bevor wir dann an die Filme gehen, sagen, dass ich damals wirklich ein, wahrscheinlich, weil ich zu Hause gar nicht so viel gucken durfte, wie ich gerne gewollt hätte, ein absoluter Filmfanat war. Und wenn ich irgendwo anders war, man durfte Filme gucken, habe ich die nonstop geguckt. Und in Karlsruhe, wo ich aufgewachsen bin, gab es ein Kino in der Kaiserpassage. Das hieß, glaube ich, Die Kurbe, wenn ich mich nicht täusche. Und die hatten draußen am Kino dran, hatten die so einen Monitor, wo Filmtrailer in so einer Schleife liefen, wahrscheinlich so zwischen 5 und 10 Stück. Und da stand ich gerne mal so eine Stunde davor, bis ich jeden Trailer mindestens 3-mal gesehen hatte. So toll fand ich das. Und damals habe ich mir auch die Cinema und die Movie Star und lauter solche Sachen gekauft. Ich habe mir seit, glaube ich, nach 20 Jahren oder 25 Jahren das erste Mal wieder letztens eine Cinema gekauft und habe gemerkt, dass sie wirklich extrem schlecht geworden ist.
Philipp, würde es dich überraschen, wenn ich dir sage, dass ich diese alten Cinema-Ausgaben bis 85 daheim stehen habe?
Oh Gott, dann hast du wahrscheinlich noch ein paar, bist du im Besitz von einigen Fotos, auf die ich als junger Spund onaniert habe.
Ich befürchte, ja. Ja, also wie gesagt.
Das war Movistar, das kann auch
sein. Nein, also das war die Cinema, weil die öfters mal so auch diese Erotik-Dinger hatten, die mit barbusigen Frauen. Spontan fällt mir da 10 die Traumfrau Bo Derek ein. Und das war so, ich führe es mal nicht weiter aus.
Also an die Cinema kann ich mich nicht mehr so gut erinnern. Ich weiß nur, dass sie, glaube ich, pro Ausgabe 9 Mark gekostet hat.
Du hast nur die Hustler gelesen, ne?
Echt? War das, hat der Hustler 9 Mark gekostet? Aber ich dachte, also ich erinnere mich, dass die Cinema irgendwie zumindest für so eine Zeitung. Nein,
dass du deswegen die Cinema nicht gelesen hast, weil du gleich den direkten Weg genommen hast.
Ach so, ja gut, okay. Aber woran ich mich auf alle Fälle noch erinnere, und wenn man mal so eine Ausgabe gelesen hat, und das musste irgendwie Ende der 80er Jahre gewesen sein, denn da war ein Bericht über den 80er Jahre Remake von der Blob, und ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, aber da war ein Filmfoto oder ein Szenenfoto aus der Film der Blob, wo eine Person in der Telefonzelle stand und der Blob so von unten diese Telefonzelle angegriffen hat. Und an die Bildunterschrift erinnere ich mich noch bis heute, denn da stand drunter: in der Telefonzelle Blobs. Ja, okay. Und da haben normalerweise alle gelacht.
Ich verstehe jetzt nicht, was an der Bildunterschrift so wahnsinnig
geil ist. Ist das nicht total lustig? In der Telefonzelle blobt's. Ich weiß es nicht. Aus Substantiven Verb zu machen, finde ich lustig, aber egal.
Okay.
Okay.
Der Spinat mit dem Blob. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Mir ist wahrscheinlich ähnlich ergangen wie einigen von euch, dass wir dieses Mal auch Serien mit reinnehmen müssen, weil man als Kind, Kind habe ich jetzt mal so ganz grob bis 13 Jahre oder so genommen, wo jetzt wahrscheinlich alle unsere 13-jährigen Hörer erboste Mails schreiben werden, aber es lässt sich schwer eingrenzen. Ich wollte auch nicht in diese amerikanische Teen- und Preteen-Eingliederung verfallen, aber man hat eben doch auch viele Serien geguckt und war nicht so oft im Kino. Aber Carsten wollte unbedingt als Erster und dann gebe ich dir doch mal den Vorrang mit dem ersten Film.
Ja, okay. Also der erste Film, an den ich mich noch erinnere und ich weiß nicht warum, aber man erinnert sich an irgendwie schockierende Sachen besser als dann irgendwie sehr lustige Sachen oder ich weiß nicht, ob das bei mir so war. Zumindest ein Film, den ich als Kind gesehen habe und vor dem ich irgendwie heute immer noch Bammel habe, ist eigentlich ziemlich trashig. Aber als Kind war man wahrscheinlich nicht so qualitätsbewusst und war einfach nur glücklich. Oh, ein Film, den man noch nicht kennt und ich darf ihn komplett gucken und so weiter und so fort. Und der Film, an den ich mich halt noch sehr gut erinnere, ist halt so ein Roland Emmerich-Streifen, der Joey heißt. Ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt.
Ich habe den auch als Kind gesehen, ja.
Witzigerweise hat da meine halbe Schulklasse mitgespielt.
Was?
Ja. Okay. Der ist ja in Sindelfingen gedreht worden.
Ja.
Und da war damals bei uns an der Schule ein Aushang, Suche, Komparsen und irgendeine Mutter hat es vermittelt. Ich krieg's auch wirklich nicht mehr genau zusammen. Jedenfalls haben 4, 5 Leute aus meiner Klasse mitgespielt und eins der Mädels hatte sogar eine wichtigere Nebenrolle. Das Mädel, was dann
die Joey-Puppe klaut. Wurde der nicht auf Englisch gedreht?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich weiß, dass ganz viele in der
alles sehr amerikanisch gestaltet.
Das wurde, das ist ja gedreht worden in den Barracks. Also
okay.
Und wie gesagt, also witzigerweise kann man auch gerne nachschauen bei IMDb. Christine Michler, alte Schulkameradin von mir. Grüße an der Stelle, falls sie zufällig unsere Sendung hören sollte.
Ja, das ist ziemlich abgefahren. Also ich habe auch gleichzeitig halt IMDb auf, aber Christine Michler habe ich nicht gefunden.
Oder guck mal nach Christine Köppels.
Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ein sehr seltsamer Nachname, aber
sie hat die auch ist dabei. Aus diversen Gründen den Nachnamen dann gewechselt.
Ah, okay, alles klar. Dann werde ich das direkt mal in der IMDb updaten. Ja, kleiner Spaß. Nee,
aber
also,
super warum? Film, ich erinnere mich noch an die ferngesteuerten Panzer, aber red du weiter.
Ja, weswegen ich mich halt noch an den Film erinnere, ist an diese wirklich angsteinflößende, und das kann auch irgendwie eine falsche Erinnerung sein, aber ich glaube mich zu erinnern, dass es da halt so eine Puppe gab. Ja,
so
eine
Bauchrednerpuppe
war es. Ja, die hat mir echt unglaublich Angst eingejagt. Aber man ist ja als Kind so blöd und macht da nicht irgendwie aus oder geht irgendwie weg oder sondern hält einfach knallhart durch, was nie die beste Idee ist. Und dann natürlich nach dem Film direkt ins Bett und dann kann man das Kopfkino nicht mehr ausschalten. Aber sonst, ich finde dann erstaunlich, ich glaube, wenn man den Film heutzutage nochmal angucken würde, wird er wahrscheinlich unglaublich billig und altbacken wirken. Aber
er hat im Englischen übrigens auch einen anderen Namen. Ich weiß auch nicht mehr.
Also laut IMDb heißt der Making Contact, aber genau.
Aber den gibt's auch, glaube ich, nirgendwo mehr. Ich wollte den nämlich echt mal wieder sehen, aber ich glaube auch, dass man sich den wahrscheinlich nicht mehr angucken kann. Aber er kam in dieser Welle von diesen ganzen Coming-of-Age-Abenteuerfilmen, also so Goonies, Gremlins, Zurück in die Zukunft und Co., und E.T., wo Kinder irgendwas Besonderes, Science-Fiction-mäßiges erlebt hatten.
Ja.
Und ich habe damals natürlich gar nicht gewusst, dass das ein Film aus deutschen Landen ist. Und vor allem, dass da auch noch Schwaben mitgespielt hätten. Dann hätte ich mir den nie angeguckt.
Der sah ja natürlich auch unglaublich amerikanisch aus. Aber ja, von der Story weiß ich halt auch nicht mehr so viel, außer dass halt dieser junge Joey halt seinen Vater verloren hat. Und was finde ich ja erstaunlich, so ziemlich in allen Filmen aus der, die halt, ich sag mal, eher so ein Kinderhauptpublikum haben, da gibt es dieses Thema irgendwie Eltern verlieren oder Mutter oder Vater verlieren, ist ganz oft irgendwie thematisiert. Also ganz besonders, glaube ich, sehr stark in diesen Disney-Streifen. Aber ja, bei Joey halt auch.
Grimm-Märchen vor allem, also bei allen Grimm-Märchen gibt es die böse Stiefmutter.
Ah, stimmt, ja, genau.
Und die übernehmen ja Disney einfach nur.
Ja, und was ich halt noch weiß, ist, dass es halt da noch so ein komisches rot leuchtendes Telefon gab.
Genau.
Mit dem er halt mit seinem Vater oder angeblich mit seinem Vater telefonieren konnte und naja, alle möglichen Horror-Szenen.
Also was bei mir. Also das war übrigens auch im auf dem Cover dieses Telefon, da saß, das war glaube ich das auf dem Cover und das war übrigens auch für mich noch, noch mal kurz diese Nostalgie-Geschichte. Jeden Donnerstag waren in den badischen neuesten Nachrichten war so eine Seite mit diesen Kinoanzeigen. Ich weiß nicht, ob das immer noch Usus ist in Tageszeitungen, aber da waren dann eben so in klein die Plakate abgedruckt und dann war ich immer total enttäuscht, wenn da oben rechts stand ab 12 Jahren und nicht 6 Jahren. Aber Carly wollte was sagen.
Wobei sie es in den Kinos damals nicht ganz so eng gesehen haben mit der Altersfreigabe. Also naja, anders kann ich mir nicht erklären, dass ich in manchen Filmen gelandet bin. Was ich noch zu Joey sagen wollte, was mir da hängen geblieben ist, unter anderem eben, weil die halbe Klasse mitgespielt hat, falls es jemanden interessiert, die Bezahlung war ein T-Shirt.
Super!
Also, was die Christine bekommen hat, weiß ich nicht, aber die, wo die Statisten gespielt haben, das war zum großen Teil die Szene, wo ich meine, ist, als so ein Jugendliche oder als die Kids ein Haus stürmen, wo der Joey drin ist. Also ich hoffe, ich krieg's richtig zusammen. Und die haben dann auch alle Masken aus verschiedenen Filmen auf. Und das ist so bei mir hängen geblieben, diese Szene, weil, ja, das war meine halbe Klasse.
Weil du Wein zu Hause hast und warum durfte ich nicht auch mitmachen? Warum hast du eigentlich nicht mitgemacht?
Weil ich es von meinen Eltern aus nicht durfte.
Echt?
Ja. Also meine Eltern waren, was den Fernsehkonsum und generell so Medienkonsum betraf, sehr eigen. Also ich hatte auch, bis ich eigentlich 14, 15 war, keinen Fernseher.
Ich hatte erst mit 16 oder so einen Fernseher. Wenn überhaupt, den auch nur zum Videospielen, da konnte ich keinen Fernseher drauf gucken.
Nee, selbst die Videospiele, wenn ich Videospielen wollte, das musste ich im Wohnzimmer machen und da hatte ich dann genau zeitlich eine Limitierung.
Ja, so gehört sich's natürlich auch. Aber im Wohnzimmer, mein Vater hätte sich gefreut, wenn ich da mit meinen Videospielkonsolen im Wohnzimmer gesessen wäre.
Das Problem war eher, wenn mein Vater mit meinem Onkel da saß, dass du die Hoffnung hatten musstest als Kind, dass du auch irgendwann wieder zum Spielen kommst.
Okay, so war mein Vater nicht. Aber dann Khalil, oder möchte Carsten noch was zu Joey sagen?
Ach so, ich würde ihn nicht nochmal gucken.
Doch, ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, dass das, wenn man auf so Sachen wie E.T. und Goonies und so steht, dass man sich den durchaus in die Sammlung setzen kann, wenn es ihn überhaupt gibt auf DVD. Den gibt's, weil er einfach auch Emmerich halt ist. Damit hat er angefangen. Und ich weiß, ich kann mich jetzt auch erinnern, dass es irgendein Interview mit ihm gab und er da mit so einer Baseballmütze und er nämlich, glaube ich, sogar gar nicht so viel Rückenwind hatte in den deutschen Medien für den Film. Aber ich finde, man kann ihn sich angucken. Allein diese ferngesteuerten Panzer, die Kiddies hatten, waren so genial. Und ich weiß gar nicht, ob es die gibt heutzutage. Ja?
Zwei Anmerkungen. Ich habe ja gerade gesagt, dass es Joey auf DVD gibt. Den gibt es auch wirklich. Allerdings, wer den haben möchte, muss sehr tief in die Tasche greifen. Bei Amazon fängt der ab 27 € aufwärts an.
Das geht.
Also, ja. Ist vergriffen. sprich Liebhaberstück, wobei es war nicht der erste Emmerich-Streifen. Also Arche Noah-Prinzip war davor.
Okay.
Ich glaube, das war sogar der Abschlussfilm vom Emmerich. Der war ja meines Wissens auf der Hochschule Ludwigsburg und es war sein Abschlussfilm, den er gemacht hat.
Aber also die Hochschule in Ludwigsburg hat ihn ja auch mit bei Independence Day und anderen Filmen noch immer mit Special Effects versorgt. Also da ist er, Independence Day wurde ja von den Special Effects, wenn ich mich nicht völlig täusche, zu einem ganz großen Teil, also die CGI-Sachen im Schwabenländle gemacht. Von frisch Absolventen.
Er hat ja auch lange in Baden-Württemberg gedreht, also Moon 44 beispielsweise, der ja auch wahnsinnig amerikanisch ausschaut, ist auch komplett im Baden-Württemberg entstanden. Unter anderem eben in Sindelfingen und in Fabrikhallen in Renningen.
Okay.
Begriffe, also Städte, in denen ich noch nie war.
Und in die du auch nie gehen musst.
Oh. Also ja, und bei uns gibt es auch Städte, die nicht mit Ingen enden, das noch nebenbei.
Ja, Stuttgartingen.
Schwieberding.
Khalil, ich habe in Möhringen mal gewohnt, nur so am Rande. Also da
in einer besseren Gegend also. Okay.
Ich habe in einem Mehrfamilien, also heute würde man sagen, in meinem Block.
Also, ich habe auch interessanterweise früher in der Nähe von einem Kino gewohnt, knapp 50, 100 Meter weg, in der schönen Kreisstadt Calw im Schwarzwald. Und es waren zwei Kinos und es waren noch so richtig schöne alte Kinos mit großen Leinwänden, Säle, also so fast schon in die Richtung Theater gehen wie früher, diese wirkliche Lichtspielhäuser.
Ja, und auch
diese Schachtelkinos, die es halt
Logenplätzen und so.
Genau. Mit Bar im Hintergrund und so kleinen Tischen vor den Sitzen?
Das war im Kino 2 meines Wissens, aber ich hoffe, ich bringe da jetzt echt nichts mehr durcheinander, weil das Kino hat dann auch irgendwann dicht gemacht zur großen Videothekenwelle dann. Jedenfalls war es
ganz toll. Aber ich muss ganz kurz, wo Carsten das sagt. Ich hatte mal die einzigartige Gelegenheit, dass ich in Heiligenhafen war, bei Verwandten von meiner Mutter und dann irgendwann gemerkt habe, dass die im Haus ein ehemaliges Kino hatten. Und dann durfte ich bei denen auf dem Dachboden zwischen ungefähr 1000 Filmpostern, alten, durfte ich so viel mitnehmen, wie ich wollte. Und ich könnte mich köpfen, dass ich die nicht mehr habe, weil das waren teilweise so Bud Spencer-Filmplakate, aber auch so richtige Trash-Horrorfilme aus den frühen 70ern und 60ern. Und das war noch so ein Kino, wo man praktisch, das sah eher aus wie ein Restaurant, also lauter so runde Tischchen und wo man auch gegessen und getrunken hatte. Und das war aber schon lange zu, aber es war noch so ein Geisterkino, es stand noch alles rum. Aber Entschuldigung, Khalil, ich musste diese extrem spannende Anekdote unbedingt
loswerden. Macht nichts, ich war auch schon in solchen Kinos, fand ich auch klasse, wenn man klingelt, dass einem dann Popcorn gebracht wird. Jedenfalls, wir haben da in der Nähe von diesem Kino gewohnt und sonntags, da erinnere ich mich auch dran, war immer Kindervorstellung. Der erste Film, den werde ich jetzt nur ganz kurz erwähnen, der Vollständigkeit halber, in dem ich bewusst war, und es ist tatsächlich auch mein erster Film gewesen, war die Kinoverwurstung von Meister Ede und sein Pumuckl. Da ich mich aber
der ist doch Meister Eder, oder nicht?
Meister Ede. Oder?
Oder kann kein Meister.
Ja, wir haben ja gesagt, wir schauen es nicht nach. Also von daher.
Ja, aber ja. Der Typ kommt aus Bayern. Da kommt doch so bestimmt ein R drin. Meister Eder.
Ja, sage ich auch.
Mal okay, ich lege mich da jetzt mit euch an, ist ja Wurst. Jedenfalls.
Ich guck's einfach nach, dann weiß ich, ob ich recht
habe. Was ich mich noch erinnere, ist, dass ich da mit meinem Papa drin war und dass mein Papa, glaube ich, davon von dieser Kindervorstellung so geheilt war, dass wir in Zukunft allein ins Kino gehen durften. Was dummerweise dann beim zweiten Kinofilm, in dem ich war, eine fatale Geschichte war. Der zweite Kinofilm war nämlich was, also. Eigentlich muss ich diesen Film nicht inhaltlich vorstellen, weil wer Zelluloide hört und diesen Film nicht kennt, der hört eindeutig den falschen Podcast. Die Rede ist von Steven Spielbergs E.T.
Hey, machst du jetzt zwei Filme hintereinander oder was?
Nee, also den Meister Eder wollte ich nur anschneiden. Und
der heißt übrigens Meister Eder.
Meister Eder und sein Pumuckl. Und E.T. war tatsächlich der erste Kinofilm, an den ich mich wirklich noch sehr gut erinnere. Ich werde jetzt auch nicht viel zur Handlung sagen, weil sie ist ja bekannt. Außerirdischer landet auf Planeten, wird von einem kleinen Jungen gefunden, geht mit ihm eine Symbiose ein und so weiter. Jedenfalls, warum mir dieser Film so hängen geblieben ist, Spoiler, es gab ja mal eine Szene, wo ja, man dachte, dass der E.T. tot wäre.
Ja, alle haben geweint.
Geweint war bei mir kein Ausdruck. Ich denke, das war eher am Rande eines Nervenzusammenbruchs, weil ich einfach nicht glauben konnte, dass dieser E.T. jetzt tot ist. Also wirklich das ganze Kino geheult wie Schlosshunde. Und natürlich, als dann dieses rote Leuchten auf einmal in einem Sarg zu sehen war und dann E.T. nach Hause telefonieren, das war dann im Kino, ging ein Jäh los. Und der Film hat mich, ich glaube, in vielerlei Hinsicht geprägt, vor allem hinsichtlich so des Science-Fiction-Kinos, aber auch so ein bisschen so die Richtung Amerika. Seitdem ich den Film kenne, bin ich ein riesiger Freund von Halloween, weil ich das damals schon total toll fand. Spielte auch in Halloween kurz mal ein Weilchen, wie die da alle kostümiert als Monster durch die Gegend gelaufen sind. Ich meine, wie gesagt, meine Eltern waren sehr, sehr eigen, was Unterhaltung betraf. Und da fand ich das eben sehr faszinierend. Und es war wirklich so der erste Film, an dem ich mich wirklich ganz bewusst erinnere. Und wie du schon eingangs gesagt hast, Philipp, ich war da in einem Alter, wo man nicht unbedingt wahrnimmt, dass das alles gespielt ist.
Ja, und also ich wusste schon, auch obwohl ich sehr jung war, dass es nicht wirklich so ein E.T. gibt. Aber ich weiß
nicht. Ja, aber er war tot.
Beispiel, ja, ja, klar. Nee, also es nimmt
und egal, wie schnell ich mit meinem Fahrrad gefahren bin, ich konnte nie abheben.
Ja, das glaube ich dir sofort.
Das nehme ich jetzt persönlich. Nein,
na egal, ich will jetzt nicht unser kleines Wettspiel hier reinbringen. Aber ich hab damals, war ich so begeistert, ich habe sogar eine E.T.-Spielzeugfigur gehabt, wo man hinten am Rücken über so einen Schieber den Kopf so rausschieben konnte. Und ich weiß auch noch, dass ich die irgendwann dann, als ich Lust auf was Süßes hatte, irgendeinem Klassenkameraden verkauft habe. Und das war ein sehr zwielichtiges Geschäft, weil er nämlich nicht wollte, dass seine Mutter das mitkriegt, aber auf einmal 10 Mark in der Hand hatte, was damals wirklich viel Geld war. Und ich bis heute 100%ig sicher bin, dass er die bei seiner Mutter aus dem Geldbeutel stibitzt hatte, weil wir mussten das Geschäft in der Garage abwickeln, was ja nicht wirklich sonst Sinn gemacht hätte.
Übrigens, was E.T. betrifft, tue ich mich heute sehr schwer, den anzuschauen, was weniger am Film liegt, den ich nach wie vor wirklich toll finde. Allerdings hatte ich ein Problem damit, dass Spielberg den nachträglich jetzt noch nachbearbeitet hat. Der hat meines Wissens, wie gesagt, jetzt hohler Bauch, weil war ja eine der Vorgaben, dass wir uns nicht groß auf die Filme vorbereiten. Der hat im Nachhinein vieles rausretuschiert, was mit Waffen zu tun hatte. Am Anfang laufen ja Agenten mit Waffen in der Hand rum und die sind wohl in der Neuauflage rausretuschiert.
Ja, aber das stört dich, das fandest du, die Waffen mussten dabei sein, oder?
Ich kann's so nicht eruieren, aber ich finde so dieses, wir können Kindern nicht zumuten, dass da Agenten mit Waffen rumlaufen, finde ich im Nachhinein einfach eine überflüssige Bearbeitung.
Ist es
so
auch, aber das macht doch den Film nicht schlechter.
Also nee, wenn, natürlich wenn, nicht, aber
deswegen nicht angucken kann.
Aber es ist halt so, man möchte den Film natürlich auch, bei so Kinderfilmen ist es natürlich für mich immer so ein bisschen, dass man die auch konserviert anschauen möchte. Man möchte die so erleben, wie man sie als Kind in Erinnerung hatte. Und wenn dann halt irgend so ein Punkt ist, wo man merkt, dass weil es die durch diese Agenten mit den Waffen am Anfang, das war ja durchaus auch eine Drohkulisse ein bisschen. Also das hat ja Spielberg wirklich toll hingekommen, mit, dass man die auch nicht gesehen hat, bis auf den eben die Waffen und diese Taschenlampen in der Hand, gesichtskonturlos ansonsten. Und dadurch ist dann natürlich auch so eine Drohkulisse ein bisschen entstanden.
Mhm. Ja, E.T. war auch bei mir übrigens auf der Liste, aber ich werde als erstes jetzt was nennen, was meine Kindheit sehr geprägt hat, was ich geliebt habe und was aber kein Film ist, sondern eine Serie. Und ich werde jetzt einfach mal bitte nicht beschweren, dass die Soundqualität nicht so gut ist. Vielleicht kann der Carsten das ja notfalls nachbearbeiten.
Ja, klar.
Mal kurz einen kleinen Soundeinspieler spielen. Ich hoffe, ihr hört's.
Captain Future.
Ja. Jetzt, wir müssen noch kurz auf diesen tollen Chor warten.
Sollen wir mitsingen?
Diddle, 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 diddle. Ach. Na, ist das nicht wunderschön? Wer kennt die Serie von euch?
Ja, also ich kenne sie auf alle Fälle. Lief, glaube ich, damals auf dem ZDF. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Aber ja, ich kenne sie. Ich habe nie alle Folgen gesehen. Und heutzutage Captain Future zu kaufen, so viel Geld kann man gar nicht haben.
Ja, die DVD. Aber wenn ihr es machen wollt, bestellt es. Wir werden es trotzdem mal vorsichtshalber auf der Zelluleute-Seite verlinken.
Und legt euch mal dafür 300-400 € auf die Seite.
Da muss ich immer wieder an den legendären Witz von Carsten denken, mit dem Tischbeschwerer dass der Tisch gerade steht. Falls du dich erinnerst. Ja. Nein, Captain Future war super toll. Und zwar es gemacht von dem Typen, der auch dem Studio, ich weiß nicht, der diese Daft Punk Clips gemacht hat mit diesen Animationen, mit diesen rockenden Leuten im leicht Anime-Stil gehaltenen Filmchen. Und Captain Future war für mich alles, was man als kleiner Junge interessant findet, nämlich Planeten, Aliens, einen Superhelden, ein paar lustige Sidegags. Ich weiß noch, dass der eine, glaube ich, immer von dem einen Blechbüchse und der andere Gummipuppe genannt wurde.
Otto, wie hieß der andere?
Auf jeden Fall hatte ich die auch als Figuren und dieser Gummi-Typ, der war auch als Gummi als einziger. Und der Captain Future und ich hatte das Raumschiff in klein und da konnte man vorne diese Kugel wegschießen.
Du hast es nicht zufällig noch?
Nein, habe ich leider verdammt. Da würde ich ja echt alles für geben, so eine Captain Future.
Also da müsstest du dummerweise auch alles dafür geben.
Ja. Also wenn einer der Hörer mir was Liebes tun möchte, der kann mir gerne die Captain Future. Kann man sich sowas denn heutzutage im Netz ziehen? Findet man das? Also
jein. Das Problem bei Captain Future ist folgendes. So wie die Serie in Deutschland ausgestrahlt worden ist, ist sie tatsächlich auch nur in Deutschland ausgestrahlt worden. Also der Score, dieses UUU und auch der Rest vom Score ist komplett in Deutsch. Genauso ist die Serie auch teilweise wild und wahllos aus dem japanischen Original oder aus dem US-Markt zusammengeschnitten worden und folgt auch inhaltlich nicht ganz. Von daher muss man, wenn, dann nach den deutschen Rips suchen. Es sei denn, man möchte die Serie mal im Original sehen, aber da ist sie bedeutend langsamer. Also man muss schon sagen, diese Musik hat unfassbar viel ausgemacht.
Ja, muss ich auch sagen. Und ansonsten kann ich mich an kaum mehr was erinnern, inwieweit da wirklich, was die machen mussten und was passiert
ist. Er hatte eine Uhr, die Leute hypnotisiert hat. Das weiß ich noch, der Captain Future. Und ich wollte auch immer diese Uhr haben. Da ist ja irgendwie ein Atom rausgekommen und hat sich gedreht. Ach,
also ich finde es schade, dass solche Filme, dass sowas als Animationsfilm, also mit so einem Inhalt, gar nicht gedreht werden mehr. Also dass die ganzen Animationsfilme alle so diesen Disney-Style haben, aber dass es so eine richtig schöne Star Wars-mäßige mit geilen Völkern, geilen Planeten und einer coolen Raumschiff-Crew, dass sowas mal nicht neu und mindestens gleich gut gemacht wird, finde ich ein bisschen bedauerlich. Gerade was heute möglich ist. Dann gibt es halt immer diese over-the-top Deus Ex Machina Gun, whatever, gibt es dann halt aber so richtig sowas wie Captain Future habe ich nie wieder gesehen.
Was übrigens auch schade ist, wir haben es ja erwähnt, die DVD-Boxen gehören mit zu den teuersten DVDs, die ich persönlich kenne. Man muss für die Boxen Minimum zwischen 100 und 150 Euro investieren. Und zumindest meinen Sammlerquellen nach ist da auch die Chance auf eine Neuauflage gleich null, weil es da rechtlich richtige Probleme gibt aufgrund des Soundtracks, aufgrund des Rechteinhabers in Japan. Und also selbst das Label, was es damals rausgebracht hat, wird klar gesagt, die Rechte sind viel zu teuer für das eigentlich. Also das ist so eine Geschichte, wo wirklich ganz viele Sammler drauf hoffen und warten, dass es...
Es gibt also auch eine deutsche DVD-Box.
Es gibt zwei deutsche DVD-Boxen. Also was halt in Deutschland damals ausgestrahlt worden ist, das wurde ja vom ZDF nachbearbeitet. Dadurch gab es diesen wilden Mischmasch und Zusammenschnitt teilweise. Ursprünglich haben die, glaube ich, mal 30 Euro gekostet. Ich habe sie für 20 Euro dann irgendwann im WOM gekauft, auf dem Grabbeltisch. Und inzwischen, wie gesagt, bei Amazon mal eingeben, Captain Future dürfte zu...
Du hast die Boxen?
Ja, ich habe die. Okay. Ich soll sie dir mal kopieren. Alles klar. Genau. Nee, genau, also jeder kennt meine Einstellung zu Kopien und so weiter, aber ich sag's mal so, es ist eine alte Kinderserie, man tut damit eigentlich niemandem weh und mal ganz ehrlich, nicht jeder ist bereit, 200 Euro. Vor allem,
dann tut man ja erst recht niemandem weh.
Ja.
Also es gibt ja nicht jetzt, wenn ich sie mir kopieren wollte, obwohl ich sie mir kaufen könnte, und das, da mache ich ja, wenn überhaupt, tue ich jetzt irgendwelchen Filmspekulanten weh, die DVD-Box jetzt fürs 10-fache verkaufen.
Also es ist Wahnsinn, wenn man das so im Kopf behält, weil also ich kenne wenig DVDs, die wirklich so eine Wertstabilität erreicht haben. Und ja, also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, neu muss man 227 Euro investieren. Und Gebrauch geht relativ günstig ab 124 Euro los, beziehungsweise für die Staffel 2 96 Euro.
Aber es gibt ihn noch neu bei Amazon.
Ich könnte auch bei meiner Sammlung Filme als neu reinstellen, weil das sind halt einfach Sachen, wo ein Sammler sich gekauft hat und nie ausgepackt hat. Also ich habe, würde ich mal sagen, ein starkes Drittel meiner DVD-Sammlung dürfte nach wie vor ein OVP sein.
Okay, völlig gestört. Dann
Dankeschön.
Kommt der Carsten wieder dran.
Ja, okay, also der nächste Film, an den ich mich halt auch immer noch sehr gut erinnern kann, ich weiß nicht, ob der relativ gut bekannt ist. Er heißt im Deutschen, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, Das Geheimnis des verborgenen Tempels.
Oh, ja. Geil.
Ja, das ist aber so, unter dem Namen kenne ich den überhaupt nicht. Ich weiß
nicht, Sherlock Holmes oder so heißt.
Genau, richtig. Also ich kenne ihn halt lustigerweise, obwohl ich ihn damals ganz bestimmt nicht im Original gesehen habe, halt nur unter dem Titel Young Sherlock Holmes. Irgendwie, ich wette, weil der auch im Deutschen dann so einen Untertitel hatte, der junge Sherlock Holmes oder so. Oder ich meine, es ist ja relativ klar, dass da Sherlock Holmes die Hauptrolle spielt. Und der Film ist halt irgendwie deshalb so toll, weil, okay, man kann ja irgendwie als, es wird ja mal gesagt, ja, Kinder können sich besser mit irgendwie Jungen oder Kindern im Film
identifizieren,
vielen Dank. Deshalb ja auch sowas wie, deshalb ist ja auch sowas wie die unendliche Geschichte vermutlich sehr beliebt, weil die Hauptfiguren da ja eher sehr jung sind.
Und, Raju oder Atreyu.
Ja, Atreyu. Aber halt auch dieser Bastian.
Schieß nicht vor!
Egal. Bei der junge Indiana Jones, ach, der junge Sherlock Holmes, ist es natürlich halt auch so, da wird halt die Schulzeit. Obwohl,
der ist ja kein Kind mehr, oder?
Ja, das ist wahr. Also ist, ich glaube, er ist sogar tatsächlich auf dem College, oder? Was ja, glaube ich, schon.
Nee, es war so 12, also 14, 15 müssten die sein, so vom Alter
her. Nein, der war schon 16, 17.
Ja, also es ist schwer zu sagen und ehrlich gesagt, durch die seltsame englische Schulgeschichte oder amerikanische Schulgeschichte, weiß man auch nie so wirklich, wann irgendwer in der Highschool ist oder in College oder auf der Universität oder so. Das versteht ja niemand. Nein, kleiner Spaß. So oder so, toll ist, dass dieser Film unglaublich gute Spezialeffekte hat. Daran erinnere ich mich noch.
Ja, also da wären wir wieder beim Eingangssatz von mir, dass man die als Kind total toll fand, weil ich habe den Film irgendwann mal neulich wieder gesehen und habe mich über die grausige Stop-Motion-Animation dieses Vogelmonsters amüsiert.
Ja, das ist, Stop-Motion sieht sehr schnell, sehr grausig aus und kann man dann halt auch als Stop-Motion irgendwie identifizieren. Aber weiß ich nicht, als Kind hat einen das
gepackt,
auch wenn man wusste, dass es halt irgendwie Stop-Motion ist. Und normalerweise, was ja halt auch irgendwie toll ist, Sherlock Holmes ist ja aus welchen Gründen auch immer so ziemlich für jeden ein Begriff. Auch wenn niemand bestimmt jemals den Hund von Baskerville gelesen hat oder sonst irgendwas von Sherlock Holmes gelesen hat. Oder
genau den habe ich übrigens gelesen.
Ich habe die eigentlich alle gelesen.
Ja, ich sage ja auch jetzt nicht wir als Filmfans, sondern auch, ich wette, wenn wir wild Leute auf der Straße ansprechen würden und sagen würden, ja, hören Sie mal, kennen Sie Sherlock Holmes? Und und haben Sie da schon mal ein Buch gelesen oder einen Film gesehen? Nö. Aber trotzdem kennt man den. Und es ist halt irgendwie im Kopf geblieben, ja, der Typ ist halt irgendwie ein Meisterdetektiv und kann halt Fälle lösen und dort werden halt Abenteuer ja, durchlebt, die halt gerade in so einer super spannenden englischen Zeit spielen. Ich habe zum Beispiel von sehr, sehr vielen Folgen auch mal diesen Film, der, glaube ich, eine Comic-Verfilmung war, die Abenteuer der Adele, ich habe den Namen vergessen, aber Carlyle Kelting kennt den Comic.
Von Tardy, der Comic?
Ja, genau, richtig. Und der spielt halt in der identischen Zeit. Ich weiß nicht genau, ist das 1920 oder 1910?
Das viktorianische Englisch, England eigentlich, wo der spielt. Also
genau, und mit halt Schätzen aus ägyptischen Pyramiden, die verflucht sind und Jack the Ripper ähnlichen Figuren, und da steckt halt unglaublich viel drin. Und die Filme oder nur der Film, ich weiß gar nicht, ob es da zwei gab oder nur ein oder auch sogar noch eine Fernsehserie, da könnt ihr mir vielleicht alle nochmal bei helfen, aber so oder so, ich fand den Film super, und anders als Joey würde ich den, glaube ich, eher nochmal gucken, trotz dem, was Philipp gerade gesagt hat.
Also man kann ihn auch gucken, und ich finde auch, er lebt, also erstmal, ist der nicht sogar von Steven Spielberg produziert worden?
Er ist von Spielberg produziert worden.
Genau. Und er hat auch eine schöne Atmosphäre, ich weiß noch, dass er irgendwann auch auf irgendwelchen Dächern rumhampelt, und ich glaube, es ist alles leicht schneebedeckt und so. Also eine tolle Atmo und mit sehr liebevolle Design, also die ganzen Häuser, alles, die Kleidung, die Farben. Es hat mir auch sehr gut gefallen. Ich war damals im Kino drin, weil ich eben dieses Steven Spielberg mich alleine schon völlig heiß gemacht hatte.
Danach wollte ich übrigens keinen Kuchen mehr essen.
Was war nochmal mit dem Kuchen? Das war dieser, war dieses...
das war der Dicke, der diesen Hallo... Ja, genau. Und dann haben die Kuchen angefangen, sich in seinen Mund zu stopfen. Von selbst.
Ja, das ist doch, ich dachte, leben, das ist ein Traum. Von dir. Das, also kein Albtraum, sondern
ein
Traum.
Nein, das wurde dummerweise nicht so dargestellt, als ob es ein Traum ist.
Okay.
Ja, so, wenn ein Kuchen dich anlacht und dann in deinen Mund springt, dann weiß ich nicht, ist das kein Traum mehr.
Okay, ich finde es besser als andersrum. Dass wenn er mich anlacht und mich in seinen Mund steckt. Aber Carlyle. Komm mal zum nächsten Filmchen.
Okay, also ich werde jetzt überraschenderweise nicht einen Film nennen, sondern ich werde jetzt auch wie du zu einer Serie greifen, beziehungsweise zu einem ganzen Serienkomplex. Wir sind ja alles Kinder der 70er, wir hatten drei Fernsehprogramme.
Ich weiß, was jetzt kommt, glaube ich.
Da bin ich mal gespannt. Und was, wie gesagt, meine Eltern waren immer sehr, sehr bedacht drauf, du darfst dir bestimmte Sachen nur anschauen.
Hängt es mit Fäden zusammen?
Nee, es hängt nicht mit Fäden zusammen. Es war auch so, ich durfte zum Beispiel lange Zeit nicht dieses Vorabendprogramm anschauen mit Ein Colt für alle Fälle und so, weil das meine Eltern als zu gewalttätig eingestuft haben. Aber wo sie immer davon begeistert waren, waren Serien, die aus der Tschechoslowakei kamen.
Oh ja.
Und da gab es mehrere Serien, ich nenne die jetzt auch alle mal kurz namentlich, was mir so einfällt, Pantau, Die Märchenbraut, Luzi, der Schrecken der Straße, Die Tintenfische aus dem achten Stock. Und was ich jetzt vorstelle, ist eigentlich eine von denen, die ein bisschen unbekannter sind, das ist Die Besucher. Und zwar handelt Die Besucher, spielt in der Zukunft, wo irgendein Unglück passiert, was nur ein bestimmter Mathematiker lösen kann mit einer Formel, die aber leider verloren gegangen ist. Also liebe Leute, wenn ich jetzt irgendeinen Fehler mache, sorry, ich habe die Serie das letzte Mal lange her gesehen und ich habe jetzt auch nicht nochmal nachgeschaut. Jedenfalls, damit die auf die Suche nach dieser Weltformel oder auch was immer kommen, beschließen ein paar Wissenschaftler, dass man zurückfährt in die Vergangenheit. Um einen Wissenschaftler zu der Zeit zu treffen, wo er jugendlich war und das erste Mal auch seine Formel entdeckt hat. Die Zeitmaschine, mit der die zurückfahren, ist übrigens ein Lada, also das Auto Lada. Und was dann eben passiert, ist so, Leute, die aus der Zukunft kommen und dann im Jetzt landen, was in dem Fall eben die Tschechoslowakei ist. Das Ganze ist natürlich mit dem 80er-Charme der Tschechoslowakei, was dann eher fast schon an die 70er-Jahre erinnert. Wie sich auch herausstellt, ist dieser begnadete Wissenschaftler, auf dem die ganze Zukunft basiert, ein ganz schlimmer Schüler und ein Störenfried. Eine ganz tolle Serie. Was mir zum Beispiel auch da hängen geblieben ist, ist, dass die aus der Zukunft immer so was aus einer Tube essen, was sich in alle Lebensmittel erstmal so morpht, um dann als Brei zu enden. Ist wirklich eine tolle Serie, ist fast schon in die Richtung Jugendserie rein. Aber generell kann ich nur eins sagen, diese ganzen tschechischen Märchenverfilmungen, die waren eigentlich alle toll. Die hatten alle unglaublich viel Charme und man ist überrascht, die sind ja letztes Jahr endlich auf DVD komplett erschienen. Sie sind auch nicht schlecht gealtert. Klar, irgendwo schon, aber so vom Erzählung her ist es immer noch schön zum Anschauen. Man merkt einfach, dass da wahnsinnig viel drinsteckt, ohne dass es so Puff-Peng überall macht. Ja.
Also allein Lucy, der Schrecken der Straße, ist sehr gut gealtert. Ich habe das mit meiner Tochter mal angeguckt, habe zwar gemerkt, dass sie noch zu jung dafür war, aber diese Knetanimationen sind flüssig.
Wenn du schon Lucy erwähnst, diese Szene, wo die in der Wohnung Schlittschuh fahren.
Genau.
Und wo diese ganzen Handwerker nach und nach kommen, weil immer wieder was kaputt geht in der Wohnung. Und allein schon die Tatsache, im Sommer in der Wohnung Schlittschuh fahren. Also ihr merkt schon, ich bin von diesen Serien echt unglaublich begeistert. Was ich übrigens noch vergessen habe, war, glaube ich, der fliegende Ferdinand. Auch toll. Interessanterweise haben da eigentlich auch fast immer die gleichen Schauspieler mitgespielt. Mehr oder weniger. Und also mit wahnsinnig viel Fantasie erzählt worden, wer das nicht auf der DVD hat. Von mir ein klarer Anschaubefehl für alle diese Serien. Ja.
Also wir werden auch am besten alle verlinken bei dem Shownotes, weil dieser Lucy, der Schrecken der Straße, gibt es die komplette Serie, habe ich mir von einem halben Jahr, ich glaube für 16 Euro oder so.
Und inzwischen kostet die keine 10 Euro mehr.
Ja, und die kann man sich auf jeden Fall angucken. Das ist sowas für den verregneten Sonntag mit der Freundin, wo man noch verkatert ist, sich keine zu hohe Kost und man möchte einfach nochmal Kind sein. Und selbst wenn man sie nicht gesehen hat, ist das noch eine Serie, die man sich auch nochmal neu angucken kann, weil sie einfach süß gemacht ist und auch so einen schönen 70er-Jahre-Flair hat.
Ja, was meine Lieblingsserie übrigens von diesen tschechischen Dingern war, ich habe jetzt die Besucher erwähnt, aber die bekannteste und meines Erachtens auch die schönste war für mich die Märchenbraut mit dieser Märchenwelt. Oh, allein schon mit der Märchenwelt für Erwachsene, wo ich das erste Mal mit Fantomas in Berührung gekommen bin.
Ach, stimmt, der war auch da. Aber sind die nicht immer zwischen der Märchenwelt und der realen Welt?
Ja, ja,
die sind immer zwischen der... Gab es sehr lustige Situationen?
Ja, wenn du dich noch erinnerst, da gab es diesen Ring der Wünsche erfüllt. Da hat die eine Prinzessin mal eben alle Leute in ihrem Königreich in Autos verwandelt. In Ladas. Und es gab einen Koffer, der fliegen konnte, einen Mantel irgendwie, der in dieses Märchenreich transportiert ist. Interessanterweise hatte die Märchenbraut auch zwei Fortsetzungsserien beziehungsweise ein Spin-off mit der Zauberrabe Rumburak und das ist dann Ende der 80er, Anfang der 90er leider auch nicht mit der kompletten Besetzung gedreht worden. Die Märchenbraut kehrt zurück, aber wirklich eine ganz tolle Serie, aber wie gesagt, das kann man über jede dieser tschechischen Märchenserien sagen. Pantau mit seinem Zylinder.
Oh. Ja, der Charlie Chaplin des Ostblocks.
Ja, aber der Charlie Chaplin, aber er konnte.
Der hatte doch eine Melone, das war doch kein Zylinder.
Ja, er hatte eine Melone.
Eine Melone. Und, der hat sich doch auch so klein gemacht und war dann so eine Knetfigur auch. Oder so eine Stop-Motion-Animation.
Ja, eher so eine Künstlerpuppe, würde ich es nennen.
Ich meine, man merkt natürlich diesen Serien an, dass das Budget, mit denen die gedreht worden sind, nicht gerade groß war. Das merkt man übrigens auch bei den tschechischen Märchenfilmen oder den auch durchaus den Degrad-Märchenfilmen, wo dann die Prinzessin dummerweise eine Brille trägt und man sich dann auch denkt, okay, die hatten da schon Brillen, wow. Ist aber Wurst, also wirklich, wer Kinder hat, es ist eine absolute Pflichtsammlung, diese kompletten Märchendinger in die Wohnung zu stellen, weil es gibt für mich, und da spricht jetzt auch ein bisschen ein Pädagoge in mir, kaum eine geeignetere Kinderunterhaltung, wo auch wirklich die Fantasie so anregt. Ja, also du hast diese Luzi erwähnt, Philipp. Ich habe mir dann darauf Knet gekauft und habe mir auch diese Männchen gebastelt. Du
hast versucht, den zu animieren. Also jetzt lauft doch mal, bewegt euch.
Ja, es hört sich jetzt dumm an, aber irgendwo hatte ich die Hoffnung. Und wenn sie halt nicht selber gelaufen sind, dann hast du es selber bewegt, bis halt der Knet irgendwann so trocken war, dass die Dinger gebrochen sind. Ja, wunderschön. Oh, jetzt eine Träne der Nostalgie in den Augen.
Aber ich finde wirklich,
wo du gerade, Entschuldigung, ja,
Carsten. Nee, ich wollte eigentlich nur noch einwerfen. Ich finde das sehr überraschend, dass es irgendwie halt diese Zeit gab, wo die es halt echt geschafft haben, also die tschechische Filmwirtschaft, halt irgendwie etwas zu produzieren, was definitiv mit auf Weltniveau war, so bescheuert das jetzt klingt. Aber dann auch irgendwie dann wieder vorbei war. Das, sowas Ähnliches hat man ja irgendwie bei den italienischen Western mal schon mal angesprochen. Ich verstehe nicht, ob das irgendwie so eine Truppe von Leuten war, die dann irgendwie sehr erfolgreich war und dann in die USA ausgewandert sind. Oder
die Hollywood-Studios immer größer und mächtiger wurden und früher es, glaube ich, generell einfacher war. Also auch deutsche Filme waren mal ganz groß und haben jetzt in Amerika oder weltweit überhaupt keine wirkliche Bedeutung mehr. Das muss man ja auch mal sagen. Und dass Hollywood sich inzwischen nur noch selber feiert und es da ausländische Filme sehr schwer haben.
Also interessanterweise bei den tschechischen Dingern hatte das aber auch zum Teil tatsächlich einen Grund, dass von dem Original-Cast-Besetzung auch teilweise eben Leute gestorben sind. Also deswegen, und ich denke, was ein ganz großer Faktor ist, das ist ein Faktor, den man in die ganze Sendung jetzt auch reinbringen kann. Wir sind mit 3 Fernsehprogrammen aufgewachsen. Da gab es eben nicht auf RTL alternativ Power Rangers, was man sich anschauen konnte, sondern da hat man sich eben die Märchenbraut angeschaut, weil es lief nichts anderes für Kinder. Und es ist ja auch kein Fehler, also um Himmels Willen. Aber ich denke, das hat natürlich viel zu diesem Erfolg beigetragen. Und wie gesagt, also ich kann nur nochmal einen klaren Anschaubefehl sprechen. Und ich denke, da spreche ich für euch alle beide auch.
Kennt ihr eigentlich dieses Ferien, heiß sind Ferien? Na, na, na,
ja, also das ist ja das nächste Phänomen aus dieser Zeit.
Aber übrigens, weil du gerade Zauberer sagtest, da fiel mir gerade auf, ganz dunkel, es gab auch mal eine super Serie zu Räuber Hotzenplotz, wo auch der... Oh, die
war auch super.
So richtig mit so krass geschminkter, also so fast schon Masken. Und war das dann eine deutsche eigentlich, eine deutsche Serie?
Es war eine deutsche Serie.
Und die war auch sehr gut gemacht. Die müssen wir auch auf jeden Fall, gibt's die, wenn es die gibt, mit verlinken. Die bestelle ich mir nämlich dann selber.
Aber
und ich wollte jetzt eigentlich zur nächsten Sache kommen. Sonst meine Liste ist noch so lang.
Meine auch.
Nachher sowieso eine Schnellfeuerrunde machen. Der Film, den ich jetzt vorstellen möchte, hat meine Kindheit wie kein anderer Film bestimmt und hat dafür gesorgt, dass ich immer als Kind in den Dschungel wollte, dass ich gerne ein Affe gewesen wäre oder zumindest ersatzweise gerne einen Affen gehabt hätte. Also mein absolut feuchtester Traum war, dass ich zum Geburtstag einen Schimpansen geschenkt bekomme. Und das hat mit dem Film, den ich übrigens mindestens 3-mal im Kino gesehen hatte, der muss irgendwie, weil er wohl so gut lief, immer mal wieder in die Kinos gekommen sein, und das war Das Dschungelbuch von Walt Disney. Ein Film, der übrigens teilweise in die Kritik geraten ist wegen politischer Inkorrektheit, weil eben der Affenkönig von einem Schwarzen gesungen wurde und ich möchte so sein wie du. Aber ich werde ihn, wenn er mal wieder erschwinglich auf DVD eine Neuauflage herauskommen sollte, und Disney hat ja gerade so 5 alte Filme restauriert und für einen einigermaßen fairen Preis rausgebracht, dann hoffe ich, dass beim nächsten Schwung, auch Das Dschungelbuch dabei ist, weil es einfach ein wahnsinnig toller Film ist. Nirgendwo ist das Gras so weich und die Bäume so kletterfreundlich wie im Dschungelbuch-Dschungel von Walt Disney, und ich wollte unbedingt immer in den Dschungel. Alleine Dschungel war für mich ganz toll, und die Geschichte irgendwo zwischen Tarzan und ich weiß nicht was ist die natürlich, muss ich nicht erklären. Wer den Film jetzt zufällig wirklich noch nie gesehen hat, ist das absolute Muss, aber ich glaube, jeder hat schon mal mit Baloo, versuch's mal mit Gemütlichkeit, mitgesungen, Ameisen gegessen und Kokosnüsse von den Bäumen gepflückt und sich in einem Piranha-verseuchten Fluss gemütlich auf dem Rücken treiben lassen. Ihr habt den Film hoffentlich auch damals im Kino gesehen?
Nee, im Kino habe ich den bestimmt noch nicht. Also maximal auf Video damals. Oder ich weiß nicht, ob diese Disney-Filme je im Fernsehen liefen. Aber gesehen habe ich ihn. Und ja, ich weiß nicht warum, aber ich verbinde da nicht so die tollsten Erinnerungen mit. Also der war sicherlich nicht schlecht, aber dass ich deswegen direkt hier, weiß ich nicht, Affe und ab in den Dschungel, war bei mir nicht.
Bei mir schon. Kalli, wie sieht's bei dir aus? Hallo?
Khalil sagt irgendwie nichts.
Khalil ist
in den Dschungel. Ja, ich bin da.
Ah ja, was so, macht der also, denn so neben dieser wichtigen Podcast-Aufnahme noch? Aber wie sieht's bei dir mit Dschungelbuch aus?
Du fragst alle ernst, das ist jetzt ein Comic-Nerd wie mich, wie ich das Dschungelbuch finde? Oder
natürlich, weil der Carsten gerade so, ja, der war ganz okay.
Aber also er gehört tatsächlich auch nicht zu meinen Lieblingsfilmen von Disney. Weil das hat aber was damit zu tun, dass ich generell ein bisschen nicht so der Tierfilmfreund bin. Und da gibt es andere von Disney, die bei mir einen höheren Stellenwert haben. Da werde ich auch noch einen erwähnen davon. Aber es ist natürlich trotzdem ein super toller Film. Also genauso, was mir da hängen geblieben ist Ka, die Schlange. Mit diesem hypnotischen Gesang.
Ja, mit diesem, naja, vor allem nicht Gesang, mit den Augen,
die
sich so gedreht haben. Und wenn wir, wenn ich schon mal, ich will die dann noch zumindest, noch mindestens zwei kurz erwähnen, ist Dumbo, der fliegende Elefant, den es jetzt, glaube ich, auch wieder in so einer restaurierten Version gibt, den wir auch auf jeden Fall mit auf unsere Liste hauen können, weil er auf jeden Fall es wert ist zu sehen. Und was mich total angemacht hat, war Aristocats, weil da gab es auch eine, da war ich auch, glaube ich, zweimal im Kino und da habe ich mich immer auf diese Stelle gefreut, wo die ganzen Katzen irgendwie so eine Big Band spielen, irgendwo auf so einem Dachboden. Und
oh ja, das war super. Meine
absolute Highlight-Szene und da habe ich mich den ganzen Film, aber da gab es auch noch natürlich Bernhard und Bianca und Robin Hood und solche Filme, die ich damals alle im Kino gesehen hatte. Also Disney-Filme, da kam ja irgendwie jedes Jahr ungefähr einer oder vielleicht auch alle zwei Jahre, aber die durfte ich immer im Kino sehen.
Interessanterweise hat es bei den Disney-Filmen auch damals schon ewig gedauert, die gab es ewig lang nicht auf VHS auszuleihen. Die sind tatsächlich immer wieder im Kino aufgeführt worden. Eine ähnliche Politik hat ja Disney heute mit der DVD-Veröffentlichung. Also da hat Disney schon immer, ist auch relativ für mich gut begründet, geachtet, dass das Zeug nicht unbedingt auf gut so ein bisschen verramscht wird. Also die Disney-Filme waren immer was Besonderes, auch wenn sie im Kino aufgeführt worden sind. Und deswegen habe ich das Dschungelbuch auch minimum zweimal im Kino gesehen. Also
ja.
Ich hatte auch den Soundtrack irgendwann und habe den auch zum Leidwesen meiner Eltern immer mit gesungen. Also vor allem dieses Probier's mal mit Gemütlichkeit. Auf einer dreistündigen Autofahrt kann das, glaube ich, ziemlich schlimm sein.
Ja, aber die sollten wir alle verlinken, weil ich glaube, dass die Hörer teilweise in einem Alter sind, wo sie eben noch nicht alle gesehen haben. Und ich finde die alten Disney-Filme teilweise wirklich, ich habe jetzt auch Bambi zum Beispiel, gibt es auch in der Neuauflage mit meiner Tochter jetzt dreimal gucken.
Super, sollten wir alles verlinken. Ich habe auch noch die Putzfraueninsel, Harry Potter 1 bis 15.
Nein, aber diese Disney-Filme.
Also ich würde das Ganze, das Disney-Versum oder so nennen. Nee, aber Carsten Philipp hat da schon recht. Diese Filme sind wirklich, sie gehören
in den Kanon. Jetzt gibt's die gerade für einigermaßen erschwinglich. In einem Jahr oder zwei wird es dann wieder schwierig und Bambi ist ein immer noch super gemachter Film. Und was mir da aufgefallen ist, Bambi ist ein Hirsch, ein Junge. Es ist keine. Ich dachte immer, es wäre ein Rehweibchen, aber es ist ein Hirsch.
Verdammt, du hast mal die Illusion meiner Kindheit zerstört. Ja. Vielen Dank.
Na, aber man sieht es im Film. Er wird irgendwann dann älter und bekommt Hörner und alles. Und hat auch so eine Lady, in die er sich verknallt. Und sein Hasenfreund findet dann auch so eine Hasenweibchen. Und Hasen, wenn die sich freuen, hauen die ja immer mit ihren Pfoten so auf den Boden. Und das ist sehr süße Szenen sind, spielen sich da ab.
Also Hasen, wenn die sich freuen, hauen sie mit ihren Pfoten auf den Boden. Ich habe 5 Jahre im Studentenwohnheim gewohnt, wo es absolut keine Autos gab. Also das war alles auf der grünen Wiese und es gab nur Fußwege überall hin. Und die Karnickel oder Hasen haben sich da vermehrt wie die Karnickel. Und ich habe nie einen Hasen gesehen, der sich vor Freude auf den
Boden... Ich war kürzlich auf der Srelling im Urlaub und da waren diese Dünenkaninchen und die haben die ganze Zeit mit ihren Pfoten auch das gemacht. Und da habe ich es zum ersten Mal gesehen. Und dann habe ich eine Woche oder zwei später Bambi gesehen, habe ich gedacht, ey, unglaublich, wie die immer die Natur beobachten. Also es ist so ähnlich wie Meerschweinchen manchmal so Freudensprünge machen. Wer Meerschweinchen mal hatte oder hat, kennt es.
Okay.
Aber der Carsten, der guckt halt nicht wirklich hin, wenn er durch die Natur läuft. Der läuft nur geradeaus auf dieses geschwungene gelbe M zu und guckt nicht rechts und links.
Das Handy Weges. Immer in der Hand, ständig. Genau, ja, ich verstehe.
Also Fan im Ohr.
Von mir auch nochmal den Aufruf, den du ja indirekt schon gemacht hast, Philipp. Es lohnt sich wirklich, diese Neuauflagen von Disney grundsätzlich zu kaufen, auch unter sammlerischen Aspekten, weil diese Filme sind eigentlich nur eine bestimmte Zeit lang zu bekommen. Disney presst die nicht ständig nach. Irgendwann landen sie in der sogenannten Disney World und dauert das bis zu 5-6 Jahre, bis die wieder erhältlich sind. Und dann zahlt man tatsächlich bis zu 100 Euro. Also König der Löwen hat lange Zeit bis zu 100 Euro gebracht. Ich glaube, immer noch sogar.
Ja, bis halt wieder eine Auflage kommt. Dann, Carsten, bist du wieder dran. Carsten ist dann noch sauer, dass wir wollen, dass er so viele Filme verlinkt, weil das ja mit Arbeit verbunden
ist. Ja, das ist auch Arbeit. Für euch das ja nur, ach, dann verlinkt das doch mal.
Ja, aber wenn die Leute das über uns bestellen, dann verdienen wir da, glaube ich, ganze 3 Cent pro Film dran. Für sie ist es nicht teurer. Und sie fühlen sich dann dabei ja auch gut, weil sie was für uns tun. Ja,
okay. Ach, Carsten, und vergiss nicht auch dieses Mal Ausschnitte über YouTube zu verlinken, natürlich. Nein.
Und am besten noch Sprungmarken in den Podcast, damit man direkt immer zu den interessanten Filmstellen springen kann. Okay, nein. Das nächste, was ich beschreiben will, ist halt eine Buchverfilmung. Und das ist im Nachhinein, klingt das alles relativ lächerlich, aber ich habe als Kind sowohl, ich weiß nicht, ob ich alle Bücher gelesen habe, aber auf alle Fälle mehrere. Und auch, ich weiß nicht, ob ich alle Fernsehserienteile gesehen habe, aber da auch definitiv mehrere. Und ich weiß nicht warum, aber genau wegen dieser Fernsehserie bin ich, glaube ich, immer noch ein großer Fan von dem, ich glaube, schon ziemlich lange toten deutschen Schauspieler Gerd Fröbe, der ja, glaube ich, auch in James-Bond-Filmen mal mitgespielt hat und generell, glaube ich, in sehr vielen Filmen mitgespielt hat. Und zwar handelt es sich dabei um die Serie oder die Buchreihe Der kleine Vampir. Ich weiß nicht, ist das euch überhaupt
ein Begriff? Ich habe alle gelesen. Alle
sogar, ja.
Das war mein absolut, also nee, beziehungsweise bis ich dann halt nicht mehr im Alter war, aber ich habe, glaube ich, irgendwann war er verliebt und aber ich habe sicher 7 Bücher und ich war bei einer Lesung von Angela Sommer-Bodenburg mit ihrem Sohn in Ettlingen im Schloss.
Ist ja okay. Klar, dass die einen Doppelname hat.
Ja.
Ich bin schon mal wieder beeindruckt, wenn ich mal gedacht habe, oh, ich habe mich damals wirklich sehr damit beschäftigt, prompt treffe ich direkt den Ersten, mit dem ich mich darüber unterhalte. Ja, ich habe da direkt one-upped, aber egal.
Es war ein Riesenglück natürlich, dass die da halt war und ich war der absolute, ich meine, es gab ja diese Rotfuchs hießen ja. Die für die Kinder. Und ich habe auch die Illustration geliebt. Ich war sehr enttäuscht von dem, was du jetzt gleich besprechen wirst, will ich nicht dazu sagen, aber ich habe dann auch die Moorgeister noch von ihr gelesen und war auch damals als Kind ein Gruselbuch-Fan sondergleichen. Aber jetzt kommt zu dem,
was kurz, du... Aber Carsten, falls es sich tröstet, ich habe die Bücher nie gelesen. Oh, okay. Und ich habe auch die Serie nie angeschaut.
Oh ja, okay. Also dann kann ich dir kurz, oder zumindest die Geschichte ist natürlich, ja, ich will jetzt nicht unbedingt episch sagen, aber dank der vielen Bücher und der 2 Fernsehserien, obwohl die 2. habe ich dann nicht mehr gesehen, da war ich dann, glaube ich, zu alt oder wusste gar nicht, dass die existiert. Aber die 1. Serie habe ich halt noch gesehen oder Teile davon. Geht es halt um die Geschichte von einem Jungen, ja, ist mal wieder so, Kinder identifizieren sich anscheinend doch immer sehr gut mit Kindern in Serien, der halt in seiner Wohnung, und der wohnt, ich weiß nicht, in New York oder zumindest in einer großen amerikanischen Stadt, im 10. oder 15. Stock und lernt dort halt irgendwie als Freund einen Vampir kennen. Und ja, das Ganze ist halt, ja, es hat halt manchmal ein bisschen Humor und gleichzeitig halt auch irgendwie Abenteuer, weil dieser Vampir halt gejagt wird von einem Vampirjäger, der wohl so ein bisschen ja, getrimmt ist auf diesen berühmten oder tatsächlich, glaube ich, existierenden Vampirjäger Helsing, glaube ich. Den gab es wirklich, oder? Egal, zumindest der heißt halt, wie hieß der nochmal? Geiermeier oder so?
Kann ja sein.
Ja, und so oder so, die erleben halt irgendwelche Abenteuer, meistens in der Stadt. Manchmal halt auch komische Sachen, wie halt dieser Vampir in dieses Zimmer fliegt und seine Mutter darf davon nichts mitbekommen oder er bricht halt aus, um halt irgendwas zu erledigen. Und mit jeder Folge oder so wird halt diese Welt immer größer gemacht. Und sowas finde ich halt toll. Was ich mit größer machender Welt meine, ist normalerweise in klassischen Serien, gerade in den 80ern, da gibt es halt irgendwie, wenn wir jetzt mal das A-Team nehmen, gibt es irgendwie das klassische Setup. Da gibt es diese Hauptcharaktere und in jeder Folge gibt es halt dann den Bösewicht der Woche und das Problem der Woche und den Klient der Woche und dann wird das halt erledigt und dann ist die Folge halt vorbei. Bei dem kleinen Vampir, wahrscheinlich weil es auf so vielen Büchern basiert ist, wurde halt diese Welt immer größer gemacht. Man lernte halt immer mehr von der Familie dieses Vampiren kennen. In späteren Folgen wurden halt ältere Folgen referenziert und das machte es halt irgendwie spannender, weil halt in dem Kopf dann natürlich auch die Welt größer zusammenkam. Und auch wenn dann zum Beispiel in der Fernsehserie, glaube ich, nur Leute erwähnt worden sind, dann war es in den Büchern so, dass man da noch mehr dazu lesen konnte. Aber da du ja schon gesagt hast, Philipp, dass du vermutlich von der Fernsehserie nicht so begeistert warst, bin ich mal sehr gespannt, was sich daran gestört hat. Aber was mich halt noch so ein bisschen wundert, ist, ich habe noch in Erinnerung, dass diese Titelmusik von so einer Band, ich glaube, die kennt man heutzutage gar nicht mehr, die heißt Die Prinzen, gesungen worden ist. Aber ich kann mich da, glaube ich, auch irren. Oder war das irgendwie nur bei dem Remake? So genug gelabert. Philipp, was stört dich an der Serie?
Also mich stören ein paar Sachen. Also erstmal, wie du schon gesagt hast, ist, dass es irgendwo dann auf einmal in New York spielte, glaube ich. Oder halt nicht in... Es hat dann... Für mich hatten die Illustrationen in den Büchern einen extremen Charme. Und ich habe diesen Anton Bohnensack, wie er, glaube ich, hieß, mir auch wirklich so vorgestellt, wie er da gezeichnet war. So blonde Haare, glatte, Pilzkopf ein bisschen. Und dass er wirklich in so einem deutschen Mehrfamilienhaus irgendwo am Stadtrand lebt dass der kleine Vampir auch ein bisschen so aussieht wie der kleine Vampir. Und der kleine Vampir sah dann aber in der Serie aus, als könnte er bei Tokyo Hotel Sänger sein. Sprich, er hatte so Haarspray, hochgestellte Haare und es war alles... also ich habe sie natürlich mit Begeisterung geguckt.
Ja.
Aber ich war enttäuscht, dass alles so weit weg war vom Buch. Und zwar nicht so, wie man es normalerweise enttäuscht ist, weil man sich die Charaktere völlig anders vorgestellt hat, sondern weil die Charaktere einem ja schon vorgegeben waren durch Illustrationen. Und die, finde ich, hätte man einfach besser übernehmen können und nachbasteln können. Also man hätte jemanden casten müssen, der zumindest so aussieht, der so aussieht wie in den Illustrationen und nicht komplett anders. Das war das, was mich gestört hat vor allem.
Okay, sehe ich ein. An die Illustration kann ich mich auch noch erinnern. Da war der kleine Vampir, der hatte wirklich mehr so Fangzähne und hatte, glaube ich, auch immer so ein Cape oben, oder?
Genau, aber er sah auch, das Cape war auch ein bisschen verrotzt und war nicht so ein glänzendes Ding. Und seine Haare hingen ihm eigentlich mehr so runter und er hatte so zottelige Haare. Und in diesem Film oder in der Serie hat er, glaube ich, echt so wie hieß dieser eine Typ, der mal bei Viva so rumgenervt hat? Der hatte auch so hochgetupierte Haare.
Oh, warum weiß ich sowas? Ich glaube, du meinst Lämmermann.
Genau.
Oh. Wieso weiß ich sowas?
Ja, das frage ich mich auch. Aber deswegen war ich nicht so der begeistert von der Serie, weil sie eben da doch sehr abwich. und mit etwas mehr Budget. Aber der Witz ist, es gab dann ja nochmal eine Serie, es gab dann auch nochmal einen Kinofilm, da habe ich nur irgendwelche fliegenden Kühe auf dem Cover gesehen. Was ich mir eigentlich wünschen würde, wäre ein Animationsfilm von demselben Studio, was Laura und der Drache Nian, also von Lauras Stern, das ist so unglaublich toll animiert. Also wer mal einen guten Animationsfilm sehen will, das ist ein tolles deutsches Kinderbuch, wundervoll umgesetzt. Und so hätte ich eigentlich die Thematik gerne mal verarbeitet gesehen.
Okay.
Khalil.
Okay, das nächste ist interessanterweise auch eine Literaturverfilmung. Und du hast ja vorhin mal so das Sommerferienprogramm angesprochen. Das war so eins der Highlights, die wir Kinder der drei Fernsehprogramme so hatten im Sommer. Das von, glaube ich, 14 Uhr damals bis 16 Uhr oder 17 Uhr Kindersachen ausgestrahlt worden sind, Filme und so weiter. Und das zweite Ereignis waren die sogenannten Weihnachtsserien im ZDF, die über Weihnachten ausgestrahlt worden sind, wie es der Name schon sagt. Und davon möchte ich die erste Serie vorstellen. Tim Thaler oder Das verkaufte Lachen mit Thomas aka Tommy Orner in der Hauptrolle. Kennt ihr beiden das?
Das war doch nicht Tommy Orner, oder?
Ja, ich befürchte
aber
schon.
Aber hallo, war das Tommy Orner?
Ich weiß, dass Tommy Orner Manni der Libero war.
Ja, also Tommy Orner war in der Zeit sowohl in Manni als auch in Tim Thaler, so würde ich sagen, Philipp, eine der Leitfiguren in unserer Jugend. Ich meine, du hast ja auch...
Sprech für dich selber.
Ey, du hast auch lockige Haare, also...
Und ich stimmt, die habe ich mir lockig werden lassen, nachdem ich ihn gesehen habe.
Naja, jedenfalls mal ein bisschen ganz kurz was zur Handlung. Tim Thaler ist ein Junge, der eine besondere Eigenschaft hat, ein gewinnbringendes Lächeln und Lachen, womit er die meisten Leute so auf seine Seite zieht, weswegen ihm auch keiner was übel nehmen kann. Ist auch ein typischer Lausbub ein bisschen und er auch wahnsinnig beliebt ist. Auf diese Fähigkeit ist ein gewisser Baron sehr eifersüchtig, der irgendwie das andere Fähigkeiten hat, dass er alles, was er anfasst, zu Geld machen kann, jede Wette gewinnt, aber er merkt, dass er dass diese Sympathie-Ding, was dieser Tim Thaler hat, wahnsinnig viel wichtig für ihn wäre. Oh Gott, ich krieg die Story auch nicht mehr auf. Er kann selber überhaupt gar nicht lächeln. Nicht mal künstlich. Und das merken die Leute auch. Jedenfalls unterbreitet er diesem Tim Thaler dann das Angebot: Junge, verkauf mir dein Lächeln, dafür bekommst du mein Glück. Das macht Tim Thaler und freut sich auch anfangs, also was weiß ich, also erfreuen kann man nicht sagen, weil er merkt auf einmal, wie schlimm das ist, dass er nicht mehr lächeln kann. Er gewinnt zwar auf dem Schießbudenplatz alles an Preisen, womit er sich auch schon mal bei seinen Mitschülern wahnsinnig unbeliebt
macht. Das wäre übrigens auch das Erste, was ich machen würde, wenn ich alles gewinnen könnte, was ich mache, dass ich auf die Kirmes gehe und mir so ein paar Schrott-Teddys schieße.
Ja, jedenfalls merkt er dadurch, dass dieses Lachen doch viel wichtiger war, als er gedacht hat, und macht sich dann auf die Suche, also reist auch von daheim aus, auf die Suche nach diesem Baron und lernt da eine Nonne kennen, ein Matrose, und die erleben dann zusammen in diesen 13 Episoden Abenteuer, bis sie eben den Baron finden. Ich kriege ehrlich gesagt von der Story nicht mehr viel zusammen, aber ich weiß, es war so eins der Dinge, die wirklich, wo ich wie gebannt vom Fernseher saß und wirklich total fasziniert war und wahrscheinlich auch so ein bisschen meine Wurzeln auch gelegt hat in das Fantastische rein ein bisschen. Und wie gesagt, in meinem Alter war Tommy Orner auch so ein bisschen idolmäßig.
Du hast ihn angehimmelt, man merkt's.
Also ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr wirklich. Aber dieser
Tim Thaler ist ja ein bisschen die Quintessenz. Früher habe ich gedacht, dass Geld glücklich macht. Jetzt weiß ich, dass es so ist.
Gibt's auch auf DVD. Allerdings, da muss ich jetzt einen Einwurf machen. Ich habe vor ein paar Jahren den Versuch gemacht, Tim Thaler mit meiner Freundin anzuschauen, die ein paar Takte jünger ist wie ich. Und ich muss ehrlich sagen, sie war da weniger begeistert von, obwohl man sie mit Kinderserien teilweise auch begeistern kann. Also ist vielleicht auch nicht so glücklich gealtert, war aber, würde ich sagen, für jeden, der so zwischen 70 und 75, 76 geboren ist, das Highlight des Weihnachtsserienprogramms, beziehungsweise auch, wurde dann ja auch nochmal in den Sommerferien ausgestrahlt. Es gab zigmal ausgestrahlt worden.
Ich fand Patrick Packard um einiges lässiger. Der hatte nämlich eine Jeansjacke an.
Aber Tim Thaler, der Baron war einfach cool mit diesem abgefahrenen. Das war so ein bisschen dieses.
Ich kann mich an den Baron, wie du ihn nennst, nicht mehr erinnern. Aber
also das ist Horst Buchholz.
Ich weiß noch, dass ich mich auch voll auf Tim Thaler gefreut hatte, weil die eben auch wieder da so, das war ja, wie gesagt, gab es nur 3 Programme und es wurde großartig angekündigt. Aber ich weiß, dass mir Patrick Packard besser gefallen hat. Ich habe nur eine dieser Serien sabotiert und das war, glaube ich, diese, war nicht Anna oder wie das hieß, so eine Ballettgeschichte auch.
Ja, Anna, wobei der Trotzkopf auch ganz schlimm war.
Ach, war die nicht sogar im Rollstuhl?
Nee, Anna war das mit der Ballettgeschichte.
Okay.
Aber ich glaube, die war krank irgendwie und hat dann angefangen, Ballett zu tanzen. Wobei, da ist natürlich auch die Trennlinie Männer-Frauen. Als ich im Vorfeld zu der Sendung meine Freundin gefragt hat, was für Weihnachtsserien sie noch kennt, kam nämlich von ihr eben diese besagte Anna und der Trotzkopf. Und es waren meine beiden
Trotzkopf Serien. Trotzkopf kenne ich nicht, glaube ich.
Ah, das ist Mädchen, was
oh, total war nicht, sag mal, war nicht diese Patrick Bach Serie, wo er so ein
auch.
Piratenjungen, wo er da so getaucht ist auch im Meer und so.
Also nicht ganz
Silas, sondern so eine die Schatzinselmäßige, aber war nicht die Schatzinsel, sondern irgendwas
anderes. Müsste auch, aber ich komme jetzt auch nicht auf den Titel, wobei diese ganzen Weihnachtsserien, der schwarze Bumerang zum 2 Jahre
Ferien. Gerade vor sich hin. Ja,
also ich sehe, am Anfang habt ihr groß losposaunt. Ja, meine Eltern, die haben mich gar nicht
gucken lassen. Ich habe alles gesehen.
Ich habe nur 5 Minuten im Jahr Fernsehen gucken dürfen und jetzt haut ihr hier Serien raus, die ich noch nie gehört habe. Nee, pass auf,
das ist so, wie man als kleiner Junge ewig über nackte Frauen reden kann, obwohl man noch nie eine in der Hand gehabt hat. Ich habe nicht zum Beispiel diese Patrick-Bach-Geschichten. Da waren wir einmal in einem Hotel und dann habe ich irgendwo gab es so ein Fernsehzimmer und da habe ich so ein paar Minuten gestanden, bevor meine Eltern mich an den Haaren rausgezogen haben. Nein, ich übertreibe, aber und da sah ich diese Szene, wo dieser Piratenjunge oder Schiffsjunge so getaucht ist und das hat mich total angemacht. Danach bin ich wieder in den Hotelpool gegangen und habe gehofft, dass mir diese Schwimmflossen wie bei der Mann aus dem Meer wachsen, den ich übrigens auch nie gesehen habe, sondern nur immer so ein paar Sekunden gesehen habe und daraus mir eigentlich viel tollere Sachen in meinem Kopf zusammengereimt habe, als die Serien dann in Wirklichkeit waren.
Ich glaube, Carsten, was da auch ein bisschen täuscht, ist einfach, also gerade diese Serien, wo jetzt Philipp und ich erwähnt haben, diese Weihnachtsserien, die wurden ja nicht am Stück nacheinander irgendwie ausgestrahlt, einen ganzen Abend lang, sondern das war ja wirklich jährlich. Also Tim Thaler wurde, glaube ich, 79, 80 ausgestrahlt. Das Jahr drauf gab es wieder eine neue Serie und zum Beispiel so Sachen wie die Märchenbraut oder Pantau, die liefen samstags im Fernsehen. Aber ich kann es nur noch mal betonen, ich durfte nie ein Colt für alle Fälle anschauen. Ich habe es dann teilweise heimlich gemacht, okay. Aber da haben meine Eltern wirklich ein bisschen drauf geschaut. Auch Löwenzahn war noch drin. Aber
ja, Löwenzahn, gesagt, Sendung mit der Maus, sowas durften wir gucken. Wir hatten
aber diese Weihnachtsserien waren ja auch eher so eine Geschichte, wo man nicht sich alleine vor den Fernseher gesetzt hat, sondern da saß eigentlich, so war es bei uns zumindest, die ganze Family davor. Also weil eben, das lief über die Weihnachtsfeiertage und da ist dann abends diese Stunde eben zusammen ferngeschaut worden. Ja, schade, dass es die heute nicht mehr gibt. Gibt's aber übrigens viele von diesen Serien für ganz, ganz kleines Geld, so 7, 8, 9 Euro rum, auch bei Amazon. Vielleicht mag ja Carsten ein paar verlinken.
Ja, natürlich mache ich das. Der Carsten, der macht das gerne.
Aber bei mir eben die Sternstunde Tim Thaler. Das war so also die Serie.
Ich habe auf meinem Zettel hier noch einen Film, aber über den kann ich so wenig erzählen. Ich weiß nur, dass ich ihn ganz toll fand. Deswegen werde ich ihn nur kurz namentlich erwähnen. Das ist Kalle Blomqvist. War ein Schwarz-Weiß-Film, war, glaube ich, eine Astrid Lindgren-Geschichte mit so einem der Meisterdetektiv. Und da haben die übrigens so eine Geheimsprache immer gesprochen, die auch teilweise bei mir in der Klasse Kinder gesprochen haben. Ich glaube, das ist, dass man hinter jede silbernen Lä oder Fä dranhängt und ist dann diese Halefehle, Fohlefeile. Ich habe die nie sprechen können. Sie hat mich extrem genervt. Ich weiß nicht, ob euch die bekannt ist. Die wird nämlich in dem Film gesprochen. Ich fand ihn extrem spannend. Falls irgendjemand mal Kalle Blomqvist irgendwo findet, unbedingt bestellen. Aber sonst kann ich einfach nichts mehr dazu sagen. Ich habe auch nur eine Szene im Kopf. Deswegen will ich auf eine Serie, die mich ähnlich geprägt hat. Ich wollte als kleines Kind wegen dieser Serie immer abhauen. Und auf der Hochzeit, kein Scherz, auf meiner Hochzeit hat mein Vater in einer Rede erwähnt, dass ich schon immer ein sehr eigener Mensch war und dass ich ihnen mit, als ich 6 oder 7 war, abends eröffnet habe, dass ich sie ja sehr gerne hätte, aber dass ich jetzt leider weiter müsste in die große, weite Welt hinaus und mich von ihnen trennen müsste. Und dann habe ich, daran kann ich mich sogar noch erinnern, einen Rucksack gepackt, einen kleinen, und habe da eine Flasche Sprudel und einen Apfel rein und habe gedacht, das reicht mir. Und da bin ich gegangen. Und bin dann aber abends 2 Stunden später wieder zurückgekommen und habe mich darauf eingelassen, dass ich ja noch erstmal eine Nacht zu Hause schlafen kann und dann die Welt erkunde. Und es lag an der Serie Tom Sawyer und Huckleberry Finn.
Oh, toll.
Die ich geliebt habe. Also ich könnte jetzt noch, ich werde euch es ersparen zu singen, das mache ich in anderen Podcasts, die Melodie vorsingen, die ich nämlich immer noch, obwohl ich sie seit locker 25 Jahren nicht gesehen habe, könnte ich die immer noch aus dem Kopf singen. Und ob es dann richtig wäre oder nach den Noten gut, ist eine andere Frage. Aber ich fand die Schauspieler toll. Ich wollte auch deswegen eigentlich immer barfuß rumlaufen. Ich fand es extrem lässig, das Outfit vom Huckleberry Finn. Genauso wollte ich aussehen, so eine vergilbte Trägerhose und so ein Strohhut und keine Schuhe an. Das hätte ich so lässig gefunden, wenn ich so rum hätte laufen können. Und der Schauspieler, der Huckleberry Finn spielt, den sieht man immer noch bei irgendeiner komischen, ich weiß nicht, ob es CSI oder irgend sowas ist, also bei irgendeiner schlechten amerikanischen Serie sieht man ihn ab und zu noch. Und ich fand ihn, ich glaube, ich hatte eine kleine homophile Verliebtheit damals. So wie man halt als kleiner Junge irgendwelche Superhelden cool findet, so fand ich Huckleberry Finn richtig lässig. Das war wahrscheinlich nach Freud meine homosexuelle Phase, die wohl jeder in der Jugend durchmacht. habt ihr die auch beide gesehen?
Ah, die war toll.
Völliges Schweigen.
Ja, also die Serie. Überlegt
gerade, ob er sagen soll, dass er in He-Man verliebt war oder nicht.
Nein, ich verstehe nicht, wieso das immer so schnell in die Richtung Sexualität abdriftet. Ich glaube, wenn man
bei Tom Sawyer,
ja, weiß ich nicht, vielleicht nur bei dir. Ich weiß nicht, ob da jeder so eine homosexuelle Phase durchgemacht hat, als er die Mark Twain-Verfilmung guckt oder
Serienfassung. Nein, es war guckt. Einer meiner Heroes, die ich so, wo ich besessen war, den ich echt so cool fand, den Huckleberry Finn.
Ja,
das wirst du doch mit auch mit irgendeinem.
Ja, klar, und das stimmt hat man auch heute noch, aber das Kindheit hat doch nicht mal unbedingt. Nicht
mit Frauen.
Ja, gut, das okay, aber das, ja, warum nicht? Ich meine, Leute, die man unglaublich cool findet, ja, aber egal, müssen wir nicht genauer darauf eingehen, aber das muss ja nicht immer gleich eine sexuelle Komponente haben, aber egal. So oder so, ich habe leider.
Du musst dich bei Freud beschweren.
Okay, dann werde ich mal genauer mich da mal informieren. Aber was ich nur sagen wollte, ist die Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Ich habe, glaube ich, auch noch, und da bin ich relativ stolz drauf, irgendwo eine wirklich richtig, richtig alte Buchausgabe. So mit Buchstaben, die noch auf dem Buchrücken eingestanzt sind von halt der Geschichte. Ich habe damals eigentlich sehr, sehr viel gelesen. Heutzutage kommt man da leider nicht mehr ganz so viel zu, aber ich habe die Serien auch geguckt, aber wie das halt oft so war, man durfte halt nicht immer Fernsehen gucken und das passte halt überhaupt nicht in so ein Prinzip von so einer Fernsehserie, denn dann hat man leider immer wieder Folgen verpasst, weil da hatte man irgendwie Sport oder sonst irgendwas und konnte sich das halt nicht angucken. So oder so ist super. Ich verstehe bloß bis heute nicht. In den USA ist, glaube ich, Tom Sawyer und Huckleberry Finn nicht so unbedingt beliebt. Und das ist ja, glaube ich, auch noch der Begriff. Vielleicht könnt ihr mir da mehr erklären von Onkel Tom.
Es ist noch viel krasser.
Ja.
In Amerika ist die Version von Mark Twain,
ja,
die Originalversion des Buches, zensiert worden und da ist das wegen des Wortes Nigger, was da sehr viel vorkommt.
Darum. Ah, okay.
Und aber ich glaube nicht, dass das Buch an sich oder Mark Twain oder Tom Sawyer an sich, was übrigens auch völliger Schwachsinn ist, der Witz ist ja, dass es da ja dann wirklich nur um eine Begrifflichkeit geht, weil Tom Sawyer und Huckleberry Finn sind ja die besten Freunde von diesem, heißt der nicht sogar Ben auch? So bescheuert
ist Jim.
Jim, okay. Den anderen Klischeenamen haben sie sich da genommen. Und die helfen ihm ja sogar auf der Flucht. Also von daher ist das schade. Also es gibt übrigens von Kalle Plomqvist, habe ich gerade nachgeguckt, den Schwarz-Weiß-Film, den ich meine, den gibt es noch auf VHS auf Amazon zu bestellen. Wo wir wieder beim Nostalgie-Thema wären. Es gibt nur eine Neuverfilmung oder auf DVD, von der ich aber nicht sprach. Ja.
Ja, ich fand die Serie gut, aber ich bin mir auch schon gar nicht mehr sicher, ob es da nur ein Buch gab, aber wenn es nur eins gab, dann habe ich das auf alle Fälle gelesen und fand es auch sehr gut. Und ich weiß nicht, ob die Serie mehr gezeigt hat oder weniger. Da ist alles so ein bisschen verschwommen, muss ich
sagen. Es ist ein Buch, aber es ist halt, hat halt sehr viele episodenhafte Stücke. Also dieses mit dem Zaunstreichen und so. Und da haben sie halt versucht, es so rauszumachen, dass sie da aus jedem eine Folge machen. Was?
Nee, also das sind zwei Bücher.
Das mag sein, also ich kann mich nicht mehr
so gut dran erinnern. Also es gibt die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Weil ja. Huckleberry Finn war erst eine Nebenfigur, die in Tom Sawyer mal vorkam.
Also okay.
Lehne ich mir jetzt allerdings aus dem Fenster, aber es waren zwei Bücher. Weil mir hat Tom Sawyer besser gefallen als Huckleberry Finn. Also, weil zumindest im Buch, also die Serie kenne ich auch, das war ja eine klassische Abenteuerserie und die war auch wirklich großartig, aber dieses verschmitzte Tom Sawyer, der die Leute überlistet, dass sie den Zaun streichen, hat mir buchformtechnisch besser gefallen als dieses Abenteuerding.
Okay. Also, okay.
Ja.
Jo.
Ja, es gibt zwei Bücher, sehe ich gerade. Also Tom Sawyer und Huckleberry Finn.
Wenn man mal in einer Kinderbuchhandlung gearbeitet hat, muss man das wissen.
Okay.
Dann ist Khalil jetzt dran.
Carsten
bin dran. Ist schon wieder dran, stimmt.
Ja, also was ich, um mal ein bisschen weg von den Fernsehserien zu kommen und vielleicht dann halt nochmal einen Film aufzumachen, an den ich mich zumindest, die ich als Kinder immer oder als Kind immer sehr, sehr gerne geguckt habe, und ich werde jetzt halt mal nicht die mit der großen Bud Spencer-Keule ankommen, weil ich glaube, die kennt wirklich jeder. Es gibt aber noch so zwei, drei andere Filme, wo ich als Kind super begeistert war, wenn die im Fernsehen liefen, und ich weiß gar nicht, ob die noch gut gealtet sind oder so, aber ich kann halt nur sagen, dass die Neuauflage mit Lindsay Lohan werde ich mir ganz bestimmt nicht angucken, aber die alten Filme, also die in den 80ern und wenn ich das so nachgeguckt habe, sogar in den 60ern rauskamen, die sind wirklich super. Und zwar geht es da um so einen kleinen VW-Käfer, der den Namen Herbie hat. Und
großartig.
Genau. Ja. Und halt von Disney gibt es da mehrere.
Ist da nicht auch eins da, wo er Dudu heißt?
Nee, ich glaube, das ist...
Dudu ist eine deutsch-jugoslawisch-italienisch-französisch-britische Produktion. Das sind insgesamt 5 Filme und eigentlich, also ich habe die daheim stehen, da ist einer schlimmer wie der andere, und Dudu ist auch Technik, ist auch mehr Technik. Also der fährt dann irgendwelche Propeller aus und fliegt, während der Herbie, der lebt ja quasi.
Oh, ich habe übrigens vorhin Tim Thaler mit Oliver Maas ein bisschen verwechselt, weil ich dachte, also optisch, ich dachte doch, Tommy Orner sah doch nicht so aus, aber da habe ich jetzt gerade an Oliver Maas, die fand ich richtig scheiße, die Serie. Entschuldigung.
Tommy Orner hatte schöne Naturlocken.
Ja, ja. Ich merke, dass du auf Locken stehst. Ich werd nie bei dir übernachten oder zumindest, wenn, dann mit dem Rücken zur Wand schlafen.
Das erklärt, warum du die letzte Übernachtung ausgeschlagen hast.
Ja, schön, dass ihr gerade meine schöne Herbie-Film-Reihe torpediert. So oder so, Herbie war total liebenswert. Also, ich meine, was mochte man als kleiner Junge? Autos fand man super. Und irgendwie Autorennen war natürlich auch spannend, und es gab mindestens ein oder zwei Filme, wo die halt bei einer Rallye mitmachen, und was dort halt passiert, geht halt nicht in, also an Autostunts oder Action-Stunts, geht halt nicht, also passt halt nicht in sowas wie Alarm für Cobra 11, sage ich mal, sondern da wird der Wagen, der bricht in der Mitte durch und wird während der Fahrt noch zusammengeschweißt von so einem, ich weiß nicht, immer so leicht schusselig aussehenden Reparateurtypen, der, ich glaube, auch nur in diesem Film je aufgetreten ist, aber ich glaube, in den USA relativ bekannt war. So oder so, wenn man das Gesicht sieht, dann weiß man sofort, wer gemeint ist. Ja, ich habe aber wirklich absolut keinen Namen da zur Hand. Und in den Filmen war immer eine Menge los, also es war nie langweilig und gehört, glaube ich, auch noch bei Disney zu eher den erfolgreichen Filmen. Und soweit ich weiß, wurde das Ding halt irgendwann nochmal neu aufgelegt. Ich glaube, im Jahr 2000 irgendwas, halt mit Lindsay Lohan und nee, tut mir leid, das geht nicht. Aber es gibt anscheinend 4 oder 5 Filme und ich bin mir ziemlich sicher, alle gesehen zu haben und ich fand keinen wirklich schlecht.
Der erste war der beste. Ein toller Käfer.
Ja. Ja, und ihr habt die gar nicht gesehen? Also
ich hab natürlich jeden.
Ich hab die nicht gesehen.
Nie? Also diesen Käfer mit der Nummer 53 drauf?
Also ich hab den bestimmt mal irgendwie, aber ich kann mich eben echt, ich glaube das einzige Mal, dass ich sowas gesehen habe, habe ich die deutsch, jugoslawisch, englisch, französische, ich weiß nicht, ob ich es noch zusammenkriegt.
Mit Jimmy Bondi in, als so Hauptcharakter.
So bärtigen Typen hatte der als so ein Clint Eastwood-Lookalike, so habe ich ihn zumindest noch.
Er hieß ja auch Jimmy Bondi. Und Joachim Fuchsberger hat auch noch zumindest im ersten oder zweiten einen Geheimagent gespielt. Aber ein toller Käfer, weil du es erwähnst, aber die Herbie-Reihe, selbst die schlechtesten Herbie-Filme, wischen mit Dudu wirklich den Boden. Also ich habe die alle gesehen und gehören wirklich zu den mit fantasievollsten Filmen, die Disney eigentlich gedreht hat, finde ich. Also auch wenn du dich krass noch an das Rennen erinnerst, am Schluss, wo der Käfer auseinanderbricht.
Ja, genau, und dann wird er irgendwie...
Und die dann quasi mit Gewichtsausgleich und Festhalten mit diesem Käfer, der in 3 Teile gebrochen ist, dann die Ziellinie überqueren.
Ja, exakt, und dann wird er doch noch von seinem eigenen Heck überholt, wo der Mechaniker hinten drin sitzt.
Ja, stimmt, dieser dicke Mechaniker, oh toll.
Ja, und halt irgendwie, dann wird doch irgendwie, glaube ich, noch Kaffee in den Tank gekippt, was dann irgendwie dazu führt, dass der Wagen irgendwie bedeutend langsamer läuft und irgendwie aus dem Auspuff nur noch Milchschaum rauskommt oder so.
Zumindest ja.
So ganz abgefahrene Erinnerungen dran. Und wenn du sagst halt, der war sehr liebevoll in Szene gesetzt, definitiv. Und das, was dort halt passiert und was halt auch irgendwie man an Autostunts sieht und ich glaube in den 70er oder 80er Jahren war halt noch nicht so viel möglich mit Computereffekten und so. Das ist schon ziemlich einzigartig und hat halt irgendwie wenig damit zu tun, dass irgendwie ein Auto über eine Rampe fliegt und sich irgendwie zweimal überschlägt und dann explodiert, sondern da gibt es dann wilde Überholmanöver, fahren durch viel zu enge Gassen und Leute, die sich aus dem Wagen raushängen und irgendwas auffangen oder so. Das ist alles halt sehr, wie du schon gesagt hast, liebevoll oder auch detailreich.
Gut, Khalil, dann du nochmal und dann ich nochmal und ich würde sagen, dann das kann man fast nochmal eine zweite Folge zu machen.
Also ich komme
so. Wir haben irgendwann so eine Liste von 20 zweiten Teilen von Podcasts, die wir abarbeiten müssen, aber wir wollen ja ein bisschen Abwechslung reinbringen und wir kommen da sicher nochmal drauf zurück.
Also ich komme jetzt zu einem ganz obskuren Themenkomplex, weil die Vorgabe war ja Filme eurer Kindheit, die euch geprägt haben. Und ich habe es ja vorhin schon angeschnitten, wir haben in der Nähe von einem Kino gewohnt, wo, also ich habe zum Beispiel auch Aufführungen noch gesehen von Star Wars und so weiter. Aber an was ich mich da auch deutlich erinnere, ist, dass ich einen Film, weil mich das Filmplakat so tierisch angemacht hat, mir da angeschaut habe in diesem Kino, der eigentlich, ich denke, ich war da zwischen 10 und 12, der Film war ab 16, komplett die Skala gesprengt hat, was die Aufnahme betraf. Ich fand ihn trotzdem klasse. Die Rede ist von David Lynchs Der Wüstenplanet.
Oh, okay. Also,
ich habe den tatsächlich im Kino gesehen und ich werde jetzt auch nicht viel dazu
sagen. Hast du da überhaupt alles gerafft? Ist der nicht
null? Null, ja. Null. Also natürlich
die Raumschiffe. Auf den Turm gewartet.
Nee, nicht nur. Also ich fand den schon toll, weil irgendwie vom Style her und von der Atmosphäre fand ich den toll. Dann die Musik. Also ich habe dann auch versucht, ich denke, ich war zwischen 10 und 12, ich habe mir dann auch das Buch gekauft und das hat auch, also ich habe das Buch natürlich auch nicht wirklich verstanden. Ich habe es dann mit 14 tatsächlich nochmal gelesen, aber tatsächlich hat sich dieser Wüstenplanet bei mir so weit im Bewusstsein verankert, dass ich ihn zum Beispiel unter meinen heiligen 9 nennen würde. Also als Kind hat er mich aber total überfordert, aber es war so eben die Zeit, wo man dann, wenn man einen großen Bruder von jemandem gekannt hat, sonntags sich dann doch in diese ab 16 Vorstellung schleichen konnte. Ich denke, ich war da zwischen 10 und 11, vielleicht sogar 12. Aber wie Philipp schon erwähnt...
10 und 11, also 10.
Ich habe nachgeschaut gerade, der Film ist 6...
Der Philipp haut immer einen raus.
Sorry. Okay, generell muss ich sagen, dass ich diesem Kino auch wochenlange Albträume zu verdanken habe, weil wenn ein Film ausgestrahlt wird, der das Haus an der Friedhofsmauer heißt und man dummerweise in einem Haus wohnt, was genau 200 Meter von einem Friedhof weg ist und dann diese Bilder gesehen hat, also vielen Dank Calver Kino für die wochenlangen Albträume, die ich gehabt habe. Weil ich dieses schreckliche Kinoplakat und diese Horrorbilder im Aushang mir angeschaut habe und mir überlegt habe als Kind, was mache ich nur, wenn dieses Monster heute Nacht zu mir rüberkommt. Da vielen Dank. Wie gesagt, Wüstenplanet ist kein Kinderfilm. Bitte schaut ihn euch nicht mit eurem Kind an. Ich werde auch jetzt nicht mehr viel zu dem Film sagen. Allerdings, wie gesagt, die Vorgabe war für mich, Filme, die ihr in eurer Kindheit angeschaut und geprägt hat. Und irgendwas hat der Wüstenplanet richtig gemacht, dass da bei mir was mich so weit geprägt hat, dass das Science-Fiction-Kino auch bei mir ein ganz großes Ding bei mein, also bis heute noch ist. Aber es ist natürlich alles andere wie ein Kinderfilm, aber ich wollte eben auf dieses Filme, die man sich heimlich anschaut oder ähnliches eingehen. Einer unserer Mitarbeiter hat zum Beispiel, als ich ihn gefragt habe, was war denn dein erster Film, mir allen Ernstes Conan der Barbar gesagt, den er sich heimlich angeschaut hat. Also bitte, liebe Leute, schließt eure Filmsammlung ab und schaut altersgerechte Dinge. Der Wüstenplanet hat mich zumindest inhaltlich überfordert.
Okay, um euch nicht zu überfordern, komme ich jetzt mit dem abschließenden Berg. Und auch da könnte ich jetzt wieder eine ganze Liste dem Carsten aufgeben, aber ich will es wirklich hierbei belassen. Und da gibt es auch eine schicke Box. Und zwar geht es um eine Insel mit zwei Bergen.
Oh.
Und
soll ich das Lied einstimmen?
Nein, bitte. Ja, du darfst es gerne machen.
Nee.
Ah, okay.
Und zwar geht es um Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, was ich durch meine Kinder mir auch nochmal jetzt zu Gemüte geführt habe. Und auch wenn es teilweise Sachen hat, die man heute vielleicht so nicht mehr machen würde, also politisch nicht bös gemeinte, aber dann doch unfreiwillig unkorrekter Natur, ist es eine wahnsinnig tolle Serie. Alles schön handgemacht, Augsburger Puppenkiste. Ich war da auch mal zufällig in Augsburg bei so einer Vorführung von, also nicht leider nicht von Jim Knopf, sondern ein für Erwachsene gemachtes Stück. Und es hat einfach einen komplett eigenen Flavor, diese Marionettendinger. Und als Kind funktioniert es halt nochmal viel besser als beim Erwachsenen. Es ist ein unglaublicher Spaß und so eine Mülltüte, wo von unten ein paar Studenten gegenblasen, gibt prima mehr ab. Und wird im Kinderkopf zu einem reißenden See. Aber die Geschichte kennen wahrscheinlich alle und wer sie nicht kennt, kann man gerne nachholen. Eine liebevoll gemachte Marionettenserie mit einem Lokomotivführer und seinem schwarzen Gehilfen Jim Knopf. Auch hier wieder Jim übrigens.
Ein schöner Name.
Ja. Und Carsten, hast du sicher auch gesehen, oder nicht?
Klar, sicher. Also ich habe zwar nicht alle Augsburger Puppenkisten-Dinger gesehen.
Ich auch nicht.
Aber Jim Knopf und die Wilde 13 oder Lukas der Lokomotivführer habe ich komplett gesehen, bilde ich mir zumindest ein. Und wenn du jetzt sagst, dass das irgendwie unfreiwillig ich sag mal, politisch unkorrekt ist, dann meinst du damit die Darstellung halt mit den großen roten Lippen und der eher sehr, sehr dunklen Hautfarbe oder...
Genau. Also unter anderem das, dann ist der Lukas, ist zum Beispiel, glaube ich, deswegen dunkel, weil er immer den Ruß ins Gesicht bekommt. Aber darum geht es gar nicht, weil es fängt zum Beispiel damit an, dass der Jim Knopf mit einem Paket geschickt wird. Also...
Ja, aber was ist denn daran?
Nein, wenn sie nach China gehen, was die Chinesen dann essen,
ja, okay,
und wie die Chinesen aussehen. Und ich fand es echt, ich fand's richtig creepy, weil die auch nicht sprechen. Dann gehen sie in so ein chinesisches Dorf und dann gucken die Chinesen alle und fliehen aber wieder. Und dann kommt die Gesandte des Kaisers. Und es sind so ein paar Sachen, wo ich denke, man würde sie heute einfach anders machen.
Ja,
und,
klar.
Und die Darstellung von eben diesem Jim ist auch wirklich sehr, wie du schon sagtest, over the top.
Würde also, man heute halt anders machen.
Genau.
Klar.
Ich war aber auch keine, also ich empfehle die Serie ja sogar. Die ganze Box kann man sich bei Amazon schießen. Okay, also wie gesagt, ich fände es schön, wenn wir noch einen zweiten Teil mal machen würden. Da kann man nämlich noch echt ewig reden. Also gerade, wenn wir da noch Serie mit reinnehmen. Ich finde, man kann auch durchaus mal die ganzen Vorabendserien ab, also Hart aber herzlich, Remington Steel und diese ganzen Dinger, die hat man ja doch dann irgendwann ganz gerne gesehen. Und da kann man auch prima tratschen und auch über die Filme der Zeit sind wir ja noch lange nicht fertig. Also meine Liste geht noch um einiges länger und
kannst ja mal ein paar nennen, wo du meinst, dass weißt du,
also
wo
was mich ganz, ganz, ganz krass geprägt hat, war Zurück in die Zukunft.
Ah, klar. Aber ist es nicht schon eher ein Jugendfilm? Also
ich habe als Kind, ich weiß nämlich, dass ich noch ganz stolz war, dass ich in den Film reingegangen bin, obwohl ich 10 war und er war ab 12. Und als 10-Jähriger, finde ich, ist man immer noch irgendwo ein Kind.
Ja, also ich muss gestehen, ich habe halt versucht, irgendwie was zusammenzufinden, was nicht immer unbedingt Disney ist. Und das ist schon erstaunlich schwierig. Und bei den Fernsehserien fällt mir noch ein, etwas, was ich als Kind sehr, sehr gerne geguckt habe. Also eigentlich gibt es da zwei Stück. Das eine ist Hallo Spencer, was ich erstaunlich finde, dass es sowas jemals vom deutschen Fernsehen produziert worden ist, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie irgendwie die Leute dann irgendwie in den 80er Jahren in der Chefetage der ARD oder wo auch immer sitzen und dann so überlegen, ja, sollen wir mal kurz irgendwie 2 Millionen D-Mark in irgendwie so eine Serie mit so komischen Puppen und so kurz versenken oder wollen wir nicht lieber irgendwie eine Sportübertragungsrechte dafür kaufen? Und das andere, irgendwie so eine Zeichentrickserie, die ich damals, und das wäre halt sowas, wie Khalil gesagt hat, unglaublich liebevoll war und heutzutage eigentlich, glaube ich, lächerlich rüberkommt, aber als Kind fand ich das auch super. Das war, glaube ich, Dr. Schnuggles, wo der Name alleine schon lustig ist.
Ja, Pippi Langstrumpf wäre bei mir auf jeden Fall noch was.
Ja,
Pippi Langstrumpf. Und Carlsson vom Dach und es gab auch eine Ronja Räubertochter-Verfilmung, die sehr gut
war. Ja.
Ja, also neben der unendlichen Geschichte, die ja irgendwie ein paar Mal so im Nebensatz erwähnt wird, würde mir da noch generell Momo einfallen, was ja auch eine Michael-Ende-Geschichte ist. Und dann, ich meine, das wirst du sicher sehr gut kennen, aber so berühmte Jugendliteratur wären ja, glaube ich, die 3 Fragezeichen oder auch eher sowas wie TKKG, wo es, glaube ich, auch sogar eine Serie oder gar einen Film gab oder so.
Aber
das war irgendwie katastrophal schlecht. Ja, auch. Hast du zumindest die gleiche Erinnerung, oder?
Ja. Also ja, ich also, auch.
Was mir noch?
Da war nur Karl der Computer gut gecastet. Der sah nämlich auch wirklich aus wie ein Nerd. Aber TKKG war ja ein bisschen sowas für die, obwohl es mir besser gefallen hat, für die einfache Crowd und 3 Fragezeichen waren dann die intellektuellen Kids.
Ja,
TKKG ist meines Erachtens eigentlich die erste Boygroup, weil nämlich da praktisch für jeden Typ was dabei ist. Also da ist was für die Dicken dabei zum Identifizieren. Karl, das Blößchen.
Den fand Karl, ich immer scheiße. Also das so viel
Blößchen, dass die. Und Tarzan ist der Coole und der Nerd ist auch dabei. Also man hat alles dabei. Und gar
was mir geschickt.
Ja, also
was mir so aufgefallen ist, wie düster manche Sachen waren, die zu meiner Zeit in der Kindheit gelaufen sind. Also ich hatte zum Beispiel jetzt auf dem Zettel auch noch so Sachen wie der Drachentöter von Disney, das Schwarze Loch, was ja eigentlich so von der Grundhaltung echt düstere Filme sind, oder auch durchaus das letzte Einhorn, was ich einen der schönsten Zeichentrickfilme überhaupt finde.
Das Schwarze Loch, das war doch ab 18, oder?
Nicht im Porno. Nee, das Schwarze Loch war ab 12 oder ab 6. Also
das letzte Einhorn habe ich mir auch letztens irgendwann mal auf Amazon geschossen. Der ist in der Tat grandios. Aber auch Feuer und schon. Eis und
also
diese Herr der Ringe-Verfilmung, diese Comic-Verfilmung und so. Da gab es einiges an tollen Filmen. Aber wie gesagt, wir selbst mit den schnellen Nennungen jetzt haben wir, glaube ich, echt noch Stoff, um sowas eventuell nochmal aufzugreifen. Aber wir müssen auch echt mal die in dem Thread im Forum, gab es mal so einen Vorschlagsthread für neue Folgen und da waren einige dabei, wo ich dachte, oh, gute Idee, vielleicht müssen wir mal wieder sowas machen. Aber ich würde sagen, ich bedanke mich und hoffe, es hat euch gefallen und auch euch zweien gefallen und bis zum nächsten Mal, wann auch immer das sein wird. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.